herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom SIT-Podcast. Mit mir im Zoom sitzen der Matti. Hallo Matti. Wir machen das ja jetzt hier ein bisschen zusammen und wir haben uns jetzt auch ein schönes Duo auf der anderen Seite gesucht, die sich gleich vorstellen werden. Ich habe schon mal die Vornamen, die ich hier gerne droppen werde. Das ist einmal die Julia und das ist einmal der Heinrich. Hallo.
Hallo.
Der Heinrich, schon der erste Popar. Sebastian.
Genau.
Das ist auch den besten. Du kannst immer so auswählen, ob du so ein bisschen den älteren Namen vorne haben willst oder den.
Ja, verstehe ich. Also man kann das so denken, aber ja, mittlerweile ist ja Heinrich nicht mehr wirklich ein Vorname geworden.
Ja, stimmt. Ja. Also wir nennen dich heute und auch in Zukunft Sebastian. Und ihr kommt beide aus Oberursel von den Stadtwerken dort. Genau. Julia, du warst schon mal bei mir im Podcast Utility. Da waren wir unterwegs, da haben wir ein bisschen geredet über deinen Weg da oder deinen Einstieg. Ne? Habe ich mir jetzt gerade nochmal durchgelesen. Ne? Während Corona da so wild eingestiegen in Oberursel und hast dich da so reingekämpft. War wahrscheinlich nicht einfach, aber es ist auch schon eine Zeit lang her. Und immer, wenn man dich so verfolgt auf Social Media, auf LinkedIn, glaube ich, hast du da irgendwie dich ganz gut positioniert. Und finde ich auch mal cool, dass du da ordentlich was raushaust, auch auf LinkedIn und auch so da die Diskussion so ein bisschen befeuerst. Insofern herzlich willkommen, ihr alle. Und ja, starten wir gleich mal. Es geht heute um das Thema kommunale Wärmeplanung. Ist ja so ein Ding, vor dem alle Kommunen standen oder immer noch stehen. Da gibt es da zeitlich ganz unterschiedliche Vorgaben. Da könnt ihr ja nochmal vielleicht einsteigen jetzt, wie das Thema auf euch zugekommen ist, wie das zeitlich bei euch gelöst ist oder wie die Anforderungen sind, wie das eigentlich anfing mit dieser ganzen kommunalen Wärmeplanung. Und wir können einfach gucken, wer Lust drauf hat zu antworten. Ich glaube, Julia, du warst erst da, bevor Sebastian zu dir gestoßen ist und du hast mit der kommunalen Wärmeplanung irgendwie als erstes Berührung gehabt. Wie war denn das?
Ja, also ganz lieben Dank, dass ich zum zweiten Mal im Podcast sein kann und es freut mich sehr, auch hier mitwirken zu können und dass ihr so coole Themen locker aufbereitet oder andersrum gesagt, vielleicht trügere Themen cool aufbereitet. Von daher ganz herzlichen Dank an der Stelle für die Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich an euch beiden als Macher vom Podcast. Genau, das Thema kommunale Wärmeplanung ist so ein bisschen in aller Munde und ist ja jetzt erstmal nur so ein Plänchen, das man erarbeiten muss. Und wie sind wir rangegangen und wie haben wir es gemacht? Also wir sind ja ein kommunales Stadtwerk, im Besitz der Stadt Oberursel. Wir sind eine mittelgroße Stadt im Taunus, rund 50.000 Einwohner. Im Taunuskreis, der so rund 250.000 Einwohner umfasst. So. Und das heißt, wir haben uns erstmal die Frage gestellt, die Kommune selbst eben hat ja die Verpflichtung, das wird Sebastian gleich bestimmt nochmal ein bisschen im Detail ausführen. Die Kommune selbst hat ja die Verpflichtung, das einen Plan für sich zu machen, wie sie die Wärmewende vor Ort schaffen möchte.
Bis wann musste das bei euch passieren? Da gab es einmal so Fristen für große und kleine. Nur mal so, seid ihr late to the party oder seid ihr früh oder seid ihr genau richtig?
Ja, genau richtig sind wir natürlich immer. Ja. Aber der Sebastian führt das gern nochmal aus.
Okay, warte ich drauf. Okay.
Genau. Und dann haben wir eben gesagt, naja, wenn jetzt die Kommune die Verpflichtung hat, sage ich mal, wäre es schon gut, wenn wir das für die Kommune machen, weil, und da hast du unterschiedliche Kommunen, unterschiedliche Ansätze, jeder macht so ein Stück weit anders. Wie gesagt haben, naja, wir haben natürlich sehr viel Know-how, einfach dadurch, dass wir der Gasnetzbetreiber sind, der Stromnetzeigentümer, der Wassernetzeigentümer, und dann kennst du ja schon dem Grunde nach jedes Haus und jede Straße und jede Struktur. Und dann haben wir gesagt, eigentlich liegen sowieso alle Daten bei uns. Das heißt, wenn jetzt die Kommune einen Dienstleister ausschreiben würde und dann sind wir so oder so der Datenlieferant und dann macht es vielleicht auch Sinn oder nicht nur vielleicht, sondern aus meiner Sicht und unserer Sicht Sinn, wenn wir dann auch der Dateneigentümer und dann auch derjenige ist, der das federführend bearbeitet und erarbeitet. So, das war die Anfangsarbeitshypothese und so sind wir dann auch reingestartet und haben dann auch den Zuschlag der Stadt Oberursel bekommen, die kommunale Wärmeplanung für sie auszuarbeiten. Und da sind wir so ein Stück weit anders rangegangen, wie das viele machen. Wir haben uns für so ein Open-Book-Verfahren entschieden. Das heißt, wir haben von Anfang an eine Homepage auf der Stadtseite eröffnet und von Anfang an Teilarbeitsergebnisse veröffentlicht. Und die sind auf der Homepage der Stadt, weil ja auch natürlich die Stadt die Verpflichtung hat, veröffentlicht, sodass wir dann gesagt haben, okay, eigentlich so, wie wir das erarbeiten, also Straßenzug für Straßenzug, was da rauskommt, letztendlich veröffentlichen wir. Also ein bisschen Build-and-Public-Ansatz. Und warum macht das Sinn oder warum auch nicht? Weil wir gesagt haben, um ehrlich zu sein, so nimmst du Bürger viel, viel mehr mit und du sagst nicht so ein Blackbox, Zauberbox. Wir arbeiten jetzt im Versteck heimlich und wann kommen wir mit grandiosen Ergebnissen um die Ecke, sondern wir sagen ganz transparent, hey Leute, was gucken wir uns eigentlich an? Was sind die Verfahren? Und veröffentlicht das dann sukzessive. Und so kam der Sebastian auch ins Team, um ehrlich zu sein. Und dann würde ich auch schon gerne mal an ihn übergeben.
Eine kleine Rückfrage noch. Ich meine, es gibt ja schon so ein paar Kommunen und auch Stadtwerke, die mit der kommunalen Wärmeplanung fertig sind und auch schon rausgegangen sind. Ich habe im Kopf so ein bisschen, Augsburg war früh da und auch jetzt noch so ein Beispiel, war das irgendwie Mannheim oder so, wo dann in diesem Plan dann irgendwie zum Beispiel drin stand, ja Gas, wir beliefern kein Gas mehr, Gasnetz ist zu Ende, oder es gibt dann irgendwie Flächen, wo du sagst, ja, da musst du dich selber drum kümmern mit Wärmepumpe. Und da gab es ja auch Diskussionen in der Branche immer so,
ja,
hey, da machen wir gar nichts, da geht ganz spät beziehungsweise gar nichts, machen wir das. Hast du da nicht gesagt, oder war es für dich voll klar, das im Public bilde?
Ja, es ist ja so, dass unser Plan sozusagen dann ab Woche 4, also ab der Woche, wo wir erste Erkenntnisse hatten, dann sukzessive sozusagen auch online ging. Also der ist komplett online, was nicht passiert ist. Und das unterscheidet vielleicht so ein bisschen zwischen Kommunen, aber das hängt mit der gesetzlichen Verpflichtung. Bis wann muss das Parlament kommunenseitig das Ganze beschlossen haben? Also bei uns ist kein Beschluss gefasst und das ist vielleicht der Unterschied. Also das Parlament, die Politik hat keinen Beschluss über den technisch erarbeiteten Plan gefasst, aber der Plan ist öffentlich, der Plan ist zugänglich und wir machen auch schon die ganzen Bürgerinformationsveranstaltungen, haben jetzt mehrere Runden dazu gemacht. Wir sind dazu im Austausch, wir sind mit der Handwerkskammer im Austausch, wir bieten konkrete Lösungen und wir sind auch in Machbarkeitsstudien für die Netze, die letztendlich Fernwärme versorgt sein werden oder die Gebiete, die Fernwärme versorgt sein werden. Das heißt, praktisch quasi passiert das Ganze schon. Der politische Beschluss ist nicht gefasst. Und jetzt kannst du mich fragen, was ist besser? Fasst einen Beschluss und legst das dann in die Schublade und es passiert nichts. Oder du machst halt auch ohne politischen Beschluss. Und das ist so unser Ansatz. Vielleicht ist das auch eigentlich, um echt zu sein, der größte Unterschied, wie wir rangehen. Faktisch tun wir das schon. Und das Ergebnis kann ich vorne wegnehmen. Vom Plan sieht so aus, dass wir 80% singuläre strombasierte Heizungen für Oberursel in 2050 prognostiziert haben und maximal bis zu 20% leitungsgebundene Wärmeversorgung. Das ist im Groben, sage ich mal, das, was die Karte letztendlich widerspiegelt und besagt. Und an dieser Klassifizierung arbeiten wir. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie arbeiten wir da dran? Was tun wir jetzt dafür? Und das sind letztendlich zwei Bausteine. Zum einen, dass wir das Stromnetz rekommunalisiert haben. Das war bis vor 2 Jahren gar nicht uns. Und dann kannst du ja lustig sagen, es muss alles auf Strom gehen. Aber wenn du dafür gar nicht zuständig bist, so, dann kannst du das leicht sagen. Das heißt, tatsächlich haben wir als Stadtwerke Oberursel die Netze gekauft. Und von daher können wir jetzt auch massiv eben die Investitionen in die Stromnetze, und die sind das Rückgrat der Energiewende, vorantreiben. Also Punkt 1, strategische Entscheidungen, gesagt und getan. Punkt 2, und darüber hatten wir, als ich im ersten Podcast war, ja auch gesagt, kein Gasnetzausbau mehr in Neubaugebieten. So ist das auch. Und Punkt 3, da wo wir jetzt Wärme eingezeichnet haben, Machbarkeitsanalyse, technische Studien, das ist auch wieder was der Sebastian schlauer erzählen kann als ich. Wie machen wir das? Also dann die Gebiete dann auch konkret angehen, wo wir sagen, da soll Wärme hin oder da kann Wärme leitungsgebunden. Genau.
Genau,
Sebastian. 3 Elemente.
Sehr schön. Und du bist irgendwie auf dem Weg auch ins Team gekommen sozusagen. Wie ist das passiert? Wie hat sich das für dich dargestellt? Wann bist du konfrontiert worden mit Wärmewende?
Also angefangen hat das eigentlich 2023 noch. November habe ich ein Praktikum bei der Stadt Oberursel, bei Stadtwerken Oberursel gemacht. Erstmal zum quasi Reinschnuppern, aber mir wurde relativ schnell dann nach dem Praktikum auch die Werkstudentenstelle angeboten. Und ich hatte mit dem Thema Wärme allgemein kaum Berührungspunkte so in meinem Alltagsleben. Ich wusste mal, was ein Fernwärmenetz ist, was es macht, aber nicht, wie es funktioniert und was alles dahinter steht. Und dann habe ich halt mich ein bisschen dann befasst, habe ein paar Veranstaltungen besucht, die wir auch zur Verfügung gestellt kriegen. Und dann bin ich halt so da reingerutscht, dass ich tatsächlich meine Bachelorarbeit dann über das Thema Abwasserwärmegewinnung geschrieben habe. Und das versucht habe, meine Bachelorarbeit so zu gestalten, dass man über meine Bachelorarbeit dann im Nachhinein theoretisch, wenn eine Stadt zum Beispiel für sich auch berechnen will, ob man Abwasserwärme bei ihnen gewinnen kann, dass sie das über meine Bachelorarbeit für Schritt-für-Schritt-Anleitung machen können, ohne Messungen durchzuführen. Das bedeutet, meine Bachelorarbeit beruht auf Berechnungsdaten aus Siedlungsentwässerungen, die ich dann auch noch verifiziert habe mit unseren Messungen aus unseren Abwasserteilen, die, wo wir Messungen durchführen und mit einer Abweichung von 2-1% gerade mal hatte. Und das hat mich dann halt noch mehr begeistert, dass man das, sage ich mal, auch so dann herangehen kann, so eine Quelle nutzen, die man eigentlich gar nicht auf dem Schirm hat, weil man da denkt, Abwasser, das macht man nichts damit, dass man die theoretisch auch wieder nutzen kann, um wieder Wärme zurückzugewinnen, um die dann wieder Leuten zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig aber auch erneuerbar zu handeln. und nicht unbedingt mit einem fossilen Brennstoff daran zu gehen.
Ja, das ist spannend. Also du kannst es jetzt sozusagen, ohne eine individuelle Messung zu machen, auf Basis von statistischen Daten sehr nah annehmen, wie jetzt mal wegen die Abwasserrückgewinnungswärmesituation in, ich wohne in Lübeck, wenn ich dir die Einwohner meiner Siedlung hier oder die Menge der Häuser sagen würde, die hier stehen, könntest du mir einigermaßen sagen, wie viel Potenzial wir haben, was die Wärmerückgewinnung angeht.
Ja, so genau ist meine Berechnung dann nicht. Ich bräuchte tatsächlich noch ein paar mehr Daten. Also ich könnte auch mehr aufs Thema eingehen. Dann geht nicht darum, man braucht auch groß genug Kanäle, weil man kann nicht in jeden Kanal einfach so einen Wärmetauscher einlegen. Du brauchst einen gewissen Durchfluss durch den Kanal, weil du darfst ja auch natürlich das Abwasser nicht zu kalt werden lassen, weil die Kläranlage benötigt natürlich auch eine gewisse Wärme, damit
die Bakterien.
Genau, weil sonst hast du natürlich das Problem, dann stirbt alles ab und dann hast du auch, ja, Wasserrückgewinnung mehr und dann ist halt nicht gut.
Ist ja ein turbospannendes Thema. Da fällt mir die Firma Urich an. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
Ja.
Genau, die machen das auch und finde ich sehr, sehr spannendes Thema, wo man Wärmequellen identifizieren kann, die man ansonsten ja gar nicht so richtig als normaler Mensch, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, bevor ich mich mit denen mal unterhalten habe. Ja, sehr spannend. Eine Rolle rückwärts, weil ich habe hier nämlich in Timos schlauem Skript gelesen, dass ihr euch über einen Verein sozusagen kennengelernt habt. Ist das so eine Art Tinder für Werkstudenten oder so?
Na, fast, willst mitmachen. Genau, also da kann jeder einsteigen, der was kann. Und ich habe schon eben gelernt, dass man sehr, sehr niedrigschwellig einsteigen kann. Wir haben gemeinsam mit mehreren Werken in so ein Anne-Institut an der Technischen Hochschule Mittelhessen, das ist in Gießen, gegründet, das Institut für Transformation in Energiefragen, das ITEE. Und hier haben wir uns mit hessischen Werken quasi zusammengetan und gesagt, zwei Professoren kümmern sich um so eine Art duale Ausbildung von Studierenden in den Werken. Hier bei den Stadtwerken gab es vor Sebastian tatsächlich noch nie Werkstudenten. Also es ist ein neues Instrument, nicht, dass wir als Werkstudenten erfunden hätten. Aber für uns als Werk war das wirklich tatsächlich neu. Und wir sind Gründungsmitglied und ich bin auch im Vorstand vom Institut. Und was machen wir da? Letztendlich befähigen wir Studierende in kommunalen Unternehmen in das Thema Wärmewende technischer Natur einzusteigen. Also du kannst nicht nur Studierende dorthin entsenden als Mitgliedsunternehmen, du könntest auch feste Mitarbeiter dorthin entsenden. Und dann darfst du dir das vor Ort so vorstellen, dass wir Themen von den Werken, wie eine Art Bachelorarbeit letztendlich, dann dort wissenschaftlich begleitet sozusagen erarbeiten. Das heißt, du als Werk brauchst erstmal ein konkretes Problem oder Fragestellung. Beispielsweise, ich mach's mal ganz konkret, wie viel Photovoltaik passt eigentlich in meine Stadt? Wie ist das theoretische Potenzial und wie errechne ich das jetzt? Und dann kannst du das natürlich auch, sag ich mal, on the job begleiten mit deinem Werkstudent, aber machen wir uns nichts vor, die meisten sind halt im operativen Geschäft und haben irgendwie zu tun und dann läuft der Werkstudent so dusselig nebenher und dann haben wir gesagt, genau da setzen wir an und du kannst den Werkstudenten dann eben 2 Tage die Woche nach Gießen senden, was mehr so ein universitäres Umfeld ist mit anderen gleichrangigen Werkstudenten und dann kannst du dort deine Fragestellung singulär unter fachlicher Expertise und Anleitung bearbeiten. Das heißt, jedes Werk bringt Werkstudent, Kapazität sozusagen, Know-how ein, aber auch eine konkrete Fragestellung und die bearbeitet dort dann jeder gemeinsam.
Und wie habt ihr euch aber jetzt gefunden dann?
Darüber. Also sozusagen, wir haben ausgeschrieben. Du musst ja, wie gesagt, du brauchst eine konkrete Fragestellung.
Ja.
Und du brauchst einen Werkstudent. Das heißt, wir haben eine Ausschreibung gestaltet und haben gesagt, wir suchen einen Werkstudent für die Stadtwerke Oberursel für die Frage der Gestaltung der Wärmewende. Und Sebastian hat sich ganz normal beworben. Sag mal, wie du dich beworben hast, weiß ich nicht. Wahrscheinlich über Internet. Genau.
Ja, du meintest ja eben auch, Julia, dass es im Pub, dieses Bild im Public hat auch dazu geführt, dass Sebastian mich gefunden hat.
Genau, Sebastian ist dann auf uns aufmerksam geworden, kommt hier nebenbei aus Steinbach und fand dann die Stadtwerke gut. Hat ja eben gesagt, er hat dann erstmal ein Schnupperpraktikum bei uns gemacht, um wahrscheinlich zu gucken, ob wir kulturell zu ihm passen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, so guckt man ja. Und das hat dann ganz gut gematcht und dann ist er geblieben. Und dann wurde aus dem Praktikum Werkstudentenstelle und aus der Werkstudentenstelle jetzt ein fester Job.
Ja, Sebastian, wie war denn das? Warum bist du jetzt dahin, nach Oberursel? Was war nochmal der Studiengang genau, den du da hattest?
Ich komme tatsächlich ein bisschen nicht direkt aus diesem technischen Bereich, sondern ich habe Umweltmanagement studiert und abgeschlossen.
Okay.
Und ich hatte halt sowieso Klima, hat mich interessiert. Ich sage mal, vor meinem Studium war es natürlich, da war ich jünger, da hat es mich nicht so interessiert. Im Studium gab es dann irgendwann einen Aha-Effekt, oh, vielleicht sollte man mal doch mit dran arbeiten. Und wenn man sich natürlich dann weiter damit auseinandersetzt, dann merkt man, wie viel Treibhausgasausstoß allein über Wärmeproduktion stattfindet. Also für Heizung, für alles drum dran. Ich glaube, ich hatte mal eine Studie gelesen, da zwar auch in der Bachelorzeit, da waren es, glaube ich, um die 50% oder 40% Treibhausgasausstoß über Gebäudeinstandhaltung quasi. Und natürlich ist ein großer Teil davon auch die Wärmeproduktion. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, ich gucke mir mal so einen kommunalen Stadtwerk an, wie die damit jetzt umgehen und wie die in der Zukunft dann damit umgehen. Und Tatsache, Stadtwerke Bose sind ja auch eine der wenigen der Umgebung, die eigene Fernwärmenetze schon haben, von sich aus auch betreiben, die ich kenne. Es gibt natürlich auch noch anderes bei uns in der Umgebung, aber da habe ich schon Schlechteres gehört, sage ich mal. Wir sind ein sehr stabiles Team, sage ich mal. Und ich habe das so mitbekommen, als ich da als Praktikant da war. Das Team mir sehr gefallen. Ich konnte alle meine Fragen stellen. Ich war wirklich ja komplett neu in dem Thema. Ich komme ja eigentlich, ich habe ja mehr zu tun wirklich mit ISO-Systemen und IMAS. Also ich hätte halt Management-Systeme für Firmen eigentlich entwickelt. Und jetzt bin ich dann dahin gegangen, weil ich mir gedacht, ich fühle mich da nicht so wohl und ich probiere mal was anderes. Und dann hat mir das so gut gefallen, da bin ich geblieben.
Mhm. Und das ist auch diese Kombination gewesen, die du dann überzeugend fandest in dieser Zusammenarbeit mit dem ITE. Das Gesamtpaket wahrscheinlich ist ja dann das Relevante, weil ich kann mir vorstellen, wenn man sonst beim kleinen Stadtwerk anfängt, dass man dann auch denkt, ja, wer kümmert sich da um mich und wer hat überhaupt Ahnung von dem Thema?
Ich hatte noch ein bisschen besondere Sache, weil ich dachte, als ich Werkstudent wurde, hatte ich nicht so lange Freizeit. Ich habe direkt meine Bachelorarbeit angefangen, habe die mit den Stadtwerken Oberursel auch erstellt. Deswegen wurde ich erst später ins ITE mit einbezogen und bin jetzt auch noch mit dabei und habe auch viel schon mitgenommen für die Wärmeplanung in Oberursel. Also ich sage mal, ohne das ITE hätten wir die Wärmeplanung, wie sie jetzt steht, niemals umgesetzt. Also das hätte nicht funktioniert. Wir hätten nicht die Expertise gehabt. Das war wirklich ein Segen, die an unserer Seite zu haben dafür. Genau.
Cooles Konzept eigentlich, ne? Ich weiß gar nicht, gibt's sowas, habt ihr sowas irgendwo anders nochmal gesehen, erlebt? Also ich weiß, Gießen ist ja sowieso auch eine rührige Unistadt, so.
Genau, also so tatsächlich, dass wir gucken ja auch immer so ein bisschen und andere Bundesländer, sage ich mal, oder Regionen gucken inzwischen auch. Und wir haben ja auch den hessischen Staatspreis für Nachwuchsförderung dafür tatsächlich bekommen. Also es zeigt ja so ein bisschen, dass es wahrscheinlich das Ministerium einen da auszeichnet, also das Land Hessen einen auszeichnet, dass das wahrscheinlich schon so ein Blueprint sein kann und so das noch nicht gibt. Also natürlich Institute schon und auch in Kombination mit Wirtschaft zusammen, aber das ist so niedrigschwellig für Berufseinsteiger oder eben Werkstudenten sozusagen sogar noch vor dem Berufseinstieg ist und dass du damit letztendlich nur noch vor Nachwuchsförderung betreibst und Leute, wie der Sebastian es eben gesagt hatte, Leute an Themen heranführst, die, wenn man ehrlich ist, ja im Studium so gar nicht vorkommen. Das kennen wir nicht. Und genau das war ja auch unser Ansatz, dass wir gesagt haben, weißt du, du brauchst ja jetzt nicht die dritte Vorlesung zur Strömungstechnik. So, das hast du ja im Zweifel im Studium auch schon mal durchgenödelt. Aber was du eben nicht gemacht hast, ist wirklich praktische Anwendung. Also real, wie sitzt du jetzt vorm Computer und tackerst das da ein so? Und wie, keine Ahnung, schreibst du vielleicht einen Code, um rauszufinden, wie viel PV-Potenzial du hast? Und wir lösen wirklich so ganz praktische Fragestellungen von Kommunalversorgern und schauen eben, mit welchen IT-Systemen sozusagen können wir das automatisieren und mit welchen auch dann systematisieren, weil am Ende des Tages, sage ich mal, geht es ja immer darum, du hast ja, und das sagt man ja immer so data-driven, du hast ja in einem Werk, auch wenn du nur so ein mittelgroßes oder kleines Werk bist wie wir, du hast ja unheimlich viel Daten, Know-how irgendwie da liegen. Und das Problem ist ja immer, wie schaffst du es jetzt daraus, irgendwie eine coole Quintessenz zu ziehen? Und klar, dann kannst du jetzt irgendwie fancy Berater konsultieren. Das kannst du dir als mittelgroßes Werk halt leider nicht leisten, so, dann bist du pleite. Und dann ist das halt unser Ansatz, dass wir sagen, hey, nee, genau da setzen wir an und bring mal deinen Datenwust dabei. Und wir helfen dir, wissenschaftlich begleitet sozusagen, das zu strukturieren. Dann brauchst du aber halt jemand, also du brauchst erstens die Daten, die irgendwie im Schleim aufbereiten musst und du brauchst aber jemand, der dann auch hinfährt und die Zeit dafür nimmt. Und dann war unser Ansatz, hey, wir könnten diese Zeit haben. Das muss eigentlich jemand sein, der nicht im Daily Business steht. Das heißt, und so kam dann unsere Idee, hey, das wäre eigentlich cool, wenn das so eine Art Werkstudent wäre, den du eben abgreifst, der im besten Fall wie in so einem fortgeschrittenen Stadium seines Studiums schon ist, der aber dann trotzdem Lust und Bock drauf hat, was Neues zu lernen und den du relativ schnell da gangfähig machst. Und dann, und jetzt beim Sebastian ist es halt aufgegangen, im besten Fall matcht es dann halt total gut und die Leute haben danach dann auch noch Lust, sozusagen thematisch bei dir zu bleiben, weil weil ich meine, machen wir uns nichts vor, es ist auch blöd, du investierst irgendwie ein Jahr in Werkstudent, hast zwar dann Bachelorarbeit, hast dein Problem gelöst, aber das Know-how fließt halt wieder ab, weil die Leute weiterziehen. Also es soll schon so ein bisschen, sage ich mal, sowohl dieses Thema Förderung der Leute selbst, also wir bilden halt Leute für den Markt aus, klar, aber im besten Fall halt eigentlich auch dann für das Werk, das quasi die Leute mit den Daten losgeschickt hat. Ja, und ich muss sagen, jetzt sind wir, ich weiß gar nicht, 2,5 Jahre oder 3 Jahre aktiv und das also wird total gut angenommen. Und deswegen, es sind entweder eben wirklich Werkstudenten oder eben junge Berufseinsteiger, wo du halt sagen kannst, die kriegen jetzt so ein bisschen Kapazitäten, um auch eine Problemstellung, sage ich mal, zu lösen. Weil was nicht klappt, jemand soll ein Problem lösen und nebenbei stehst du noch im Graben. Also das beißt sich. Also du musst als Werk dann schon sagen, okay, diese, weiß ich mal, 20 Stunden, die stelle ich auch für die Problemlösung bereit und frei.
Mhm. Ja. Also ich kenne das schon auch. Es gibt ja schon Modelle, die vielfach das Stadtwerke auch größere, auch kleinere mit alle eigentlich so ein bisschen, ja nicht alle, eigentlich schon die mittleren und die größeren mit Universitäten oder auch mit Fachhochschulen so zusammenarbeiten, ne, die dann auch da vor Ort genau. sind. Oft sind das dann so die Diplomarbeiten, die man irgendwie vergibt und so und dann gibt es dann so einen Austausch. Aber so früh, wie ihr das macht, das habe ich jetzt eigentlich auch ist mir noch nicht untergekommen.
Genau, und dann halt auch fest, also dass du halt sagst, zweimal in der Woche und aus verschiedenen Werken kommen halt genau, die Leute zusammen. Also Rhythmus, du hast ja da so einen Rhythmus, erstens Rhythmus, also wie ein Curriculum. Wir haben da echt so ein Curriculum aufgebaut und das, du arbeitest es auch ab so. Und du musst auch dann da irgendwie so ein bisschen mitmachen. Also Abschlussarbeiten schreibst du jetzt nicht, aber du musst dich auch in Themen, in der Software und so weiter einarbeiten. Also das wird halt auch verlangt, sag ich mal. Also das heißt, du musst schon auch Leistung zeigen, um da dran zu bleiben, dabei zu bleiben und parallel eben dann deine eigene Fragestellung mit einzubringen. Und du bist halt auch in Verbunden. Das ist natürlich auch, also viele arbeiten ja klar jetzt Riesenwerke sowieso, die haben ja dann eigene Programme, aber in der Regel mittelgroße, kleinere Werke, da hast du ja immer 3 Werkstudenten im Haus, viel mehr hast du ja gar nicht und so hast du natürlich die Möglichkeit, das sind jetzt 25, 30 auf einem und dann lernst du natürlich auch so und jetzt haben wir zum Beispiel nächste Woche, haben wir dann wieder einen Pitch, wo dann die Studenten sozusagen ihre Ergebnisse dann wieder vor allen Werken vorstellen. Ne? Das heißt, du kriegst auch sogar als Werk dann wieder ein
Cashback. Du kriegst ja mehr zurück, als du reingegeben hast. Du
kriegst ein Cashback sozusagen zurück, weil ja dann alle ihre Arbeiten vorstellen. Ja. Das heißt, wenn der Sebastian jetzt die Liniendichte beispielsweise für uns eruiert hat, stellt er das ja allen vor. Und andere haben dann geschaut, was ist denn eigentlich mit Wasserstoff oder was ist da? Und dann erzählen die das auch nochmal. Also du kriegst quasi als Werk auch nochmal so eine Art Kolloquium on top geschenkt.
Ja, das ist ja eine ganz coole Art der Kooperation, ja, ohne dass du praktisch die Linienfunktion wie rausreißt, sondern das über die Werkstudenten machst und Know-how-Austausch hinbringst, ist da denn, also weiß ich, jedes Werk hat ja andere Prioritäten, ja, also der eine hat hier, weiß ich nicht, besondere, auch lokale, andere Umstände, denen er dann irgendwie nachkommen möchte irgendwie, aber gibt's auch schon, wir waren gerade Nachmacher, ist ja gar nicht nachgemacht, das ist ja gewollt und gut, aber gibt's da irgendwie schon Spuren in anderen Werken, die jetzt irgendwie eure Themen aufgreifen oder greift ihr noch Themen von anderen auf, ist das schon soweit?
Also ja, tatsächlich dieses von anderen Lernen, also dieses Thema Best Practice, das machen wir schon. Also wir tauschen ja alle die Ergebnisse aus und dann zum Beispiel gerade bei Herstellern oder wenn Bad Nauheim beispielsweise ist mit kalte Nahwärme sehr weit und hat ja auch das in der Praxis gemacht und eruiert und das zum Beispiel haben dann andere Werke aufgegriffen und versuchen das jetzt eben bei sich vor Ort eben auch schon umzusetzen. Und da führt natürlich auch so eine Plattform dazu, dass du dann sehr dezidierte Ergebnisse hast und dann auch Themen, also Themenclown nenne ich das immer, der wir dann sehen, ah, guck mal, die haben so eine Bachelorarbeit vergeben, hey, cooles Thema, könnten wir eigentlich auch nochmal analysieren. Auch das funktioniert inzwischen schon hervorragend, dass man dann sagt, okay, kannst du das adaptieren bei dir vor Ort oder was hat jetzt jemand für eine Erfahrung gemacht bei Abwärmenutzung, wie habt ihr es gemessen, wie seid ihr rangegangen und was habt ihr da analysiert und dann, dass diese Ergebnisse ausgetauscht werden. Das nehmen wir wahr und das finden wir positiv. Also das ist genau das, was wir wollen und klar, jetzt sind wir erst, sage ich mal, gefühlt im dritten Jahr, also von daher, das kann schon noch auch größer werden. Da dürfen gerne noch mehr mitmachen. Warum haben wir das jetzt auf Hessen sozusagen begrenzt? Weil, und das macht natürlich irgendwie schon Sinn, du musst halt nach Gießen ömmeln. Was wir nicht wollen, ist halt jetzt so eine Fernstudium, Fernuni und so, weil wir halt schon sagen, hey, das lebt schon echt vom Netzwerk und es lebt vom Austausch und Menschen mögen Interaktion und Menschen mögen Menschen. Und das heißt, das ist schon diese Regionalität. Also von daher ist so dieses Thema, wie viel arg Wachstumspotenzial haben wir, ist natürlich lokal begrenzt und das lebt von den Menschen und auch von den Professoren, die wir da haben, die sich da einbringen und die Studis dann auch begleiten. Ja.
Und Sebastian, jetzt nochmal zu dir. Du hast also jetzt das Thema mitbekommen von der Julia, kommunale Wärmeplanung. Mhm. Du hast halt gesagt, ja, da ist so ein Verein, da ist so ein, wie würde man das nennen, An-Institut hast du das eben genannt. Da gehst du hin 2 Tage die Woche. Wie hat sich das für dich angefühlt? Du kommst ja aus diesem Thema, du bist da ja, da hast du eine Affinität und warst da auch schon ein bisschen drin. Aber wie war das, als du jetzt da die erste Woche, ersten 2 Wochen mit dem Thema im Gepäck hingekommen bist? Wie hat das konkret funktioniert? Wie war das für dich?
Danach hatte ich das Glück, dass ich gar nicht unbedingt immer vor Ort sein musste, weil das ITE uns auch die Möglichkeit gibt.
Ach doch,
nicht immer. Es gibt besondere Veranstaltungen, wo wir dann immer vor Ort, also man kann vor Ort kommen, so ist es nicht. Aber du hast halt immer Austausch mit deinen Professoren oder deinen Betreuern, eher gesagt. Und du hast auch alles online quasi. Du hast alle Videos und Schriften, alles veröffentlicht. Und das sind Videos, die für Schritt Anleitungen dir zeigen, wie du Sachen zum Beispiel in Python nachbaust und die dann am Ende die Professoren, die eine Aufgabe geben, dann sollst du diese Aufgabe halt bearbeiten und dann wird diese Aufgabe halt vorgestellt bei den Professoren quasi. Ich war eine Sache, habe ich zusammen mit einem anderen Werkstudenten das am Anfang gemacht, da habe ich schon fest für die Stadtwerke Ursel gearbeitet, aber er hatte schon da von Anfang an zu mir gesagt, er ist nicht so in diesem Thema Programmieren drin, er mag das nicht so oder er kommt nicht aus dem Feld und ich habe halt, bevor ich mein Abi gemacht habe, war ich auf einem Berufsgymnasium. Erstmal, bei Abi habe ich ein Berufsgymnasium Richtung Wirtschaft gemacht, aber davor war ich auf einem Berufsgymnasium Richtung Informatik.
Mhm, deswegen konntest du schon ein bisschen.
Genau. Ich hatte ein bisschen Vorerfahrung und ich habe gesagt, komm, ich mache das. Ich habe Lust darauf, ich will es umsetzen. Und habe gesagt, komm, ich kümmere mich um den IT-Kram und du machst halt von mir aus die Karten. Weil wir haben auch ein weiteres Programm, wir arbeiten mit Python und QGIS. QGIS ist auch eine kostenlose Plattform, wo du halt, das ist ein georeferenziertes Koordinatensystem. Leute, da ist quasi eine Google Maps-Karte und da kannst du halt alles reinwerfen und dann kannst du da deine Gebäude dir anzeigen
lassen. Digitaler Zwilling so. Mhm.
Genau, ein digitaler Zwilling, ja. Und er hatte sich dann halt mehr um darum gekümmert und ich habe mich dann halt um die Programmierung gekümmert. Ich sag mal so, die ersten paar Wochen waren schon hart, weil da reinzukommen, wieder von null, bei mir war es nicht ganz null, aber es war nicht ohne.
Aber was hat das jetzt, Sebastian, alles mit der kommunalen Wärmeplanung zu tun? Ich habe verstanden, okay, da gibt es jetzt so eine Gemeinschaft von Studenten, man hilft sich so gegenseitig, aber du hattest ja im Gepäck, oder hattest du das auch so empfunden überhaupt, ah, scheiße, ich muss ja jetzt die kommunale Wärmeplanung da hinten lösen. Jetzt sitze ich hier, ich weiß gar nicht, hattest du eine Ahnung, hast du wie, ja, irgendwann muss das ja fertig sein, ne? Und dann hängt man da in diesem Curriculum und man will ja dann seine Aufgabe auch irgendwie Input bekommen und da auch Lösungen entwickeln, oder?
Tatsache war das alles sehr lösungsorientiert gestaltet. Also du hattest eine Vorprogrammierung bekommen quasi für einen, so ich erkläre es jetzt mal, so wie wir es zum Beispiel machen. Wir haben zum Beispiel, gibt es das Geoportal Hessens, das Geoinformationssystem Hessens, glaube ich.
Ja.
Dort kann man sich verschiedene Layer runterladen, die quasi zeigen dir 3D-Modelle von Häusern oder die zeigen dir normale Polygone von Häusern und da auf diesen Häusern sind dann schon Vordaten gespeichert. Und wie du halt angefangen hast, war dann zum Beispiel, du hast angefangen erstmal, okay, ich will jetzt nur die Häuser von Oberursel erstmal haben. Welche Häuser gehören zu Ursel? Das heißt, das waren nur die Häuser von Oberursel. Danach, nächster Schritt war, okay, ich habe hier zu viele Häuser, das sind zu viele Polygone, es macht keinen Sinn. Wie kriege ich jetzt die Polygone raus, die überflüssig sind? Da zählen Garagen drunter, da zählen Hütten drunter, da sind Gartenhütten teilweise drin, die natürlich, weil es eine statistische Erstellung des Programms, da passieren immer wieder Fehler und das ist natürlich dann nicht herauszunehmen. Man muss erstmal gucken, okay, was ist der Wert, den ich jetzt erst bestimmen muss, um das jetzt rauszutrennen, um nur noch meine Häuser zu haben, Gewerbe, Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser. Und das war dann der nächste Schritt. Zack, hatte ich schon meine Karte quasi nur mit den reinen Häusern. Aber die reinen Häuser haben ja nichts drin gehabt. Nächste war dann natürlich, wir haben dann vorgearbeitet, zum Beispiel meine Kollegen haben dann die Gasdaten ausgewertet aus Ursel und unsere Gasdaten sind zum Glück auch georeferenziert. Das bedeutet, okay, ich habe eine georeferenzierte Gasdarstellung in Excel, jetzt muss ich die jetzt nur noch in meinen QGIS kriegen und dann auf meine Häuser übertragen. Das war der nächste Schritt. Und es ging dann immer so weiter und nach haben wir dann so angefangen, diese Liniendichte auszuwerten. Also warum am Ende quasi hier dann ein Wärmenetz entstehen könnte und warum da nicht quasi.
Also ihr habt euch eigentlich selber so einen digitalen Zwilling gebaut, ne? Sozusagen, das kann man sich teuer kaufen, so, ja, gab es ja auch schon fertig, da hatten wir, glaube ich, auch gesprochen, Julia, an dem
Podcast,
da hast du gesagt, genau. Nee, das machen wir nicht. Und
Können wir sich leisten, habe ich gesagt. So ist es auch.
Ja, genau, also, machen wir selber. Habt ihr zusammengebaut.
Und viel halt auch mit meinen Arbeitskollegen, weil die Grundplanung war ohne mich Tatsache am Anfang. Da war ich noch in meiner Bachelorarbeit. Ich habe da nur teilweise ausgeholfen. Die erste Planung lief Tatsache doch über unser anderes System. Wir haben nämlich noch ein GIS-System. Da wurde die Planung quasi noch per Hand ausgeführt. Das heißt, die Leute kannten sich nur Boösel aus, haben sich die Gebiete wussten, welche Gebiete potenziell quasi als Prüfgebiete gelten könnten, wo ein Fernwärmesystem liegt, wo quasi Wasserstoff hinkommen soll und wo halt dezentrale Lösungen entstehen müssen. Diese Plane wurde jetzt erst von mir dann quasi verfeinert, nachdem ich quasi das ITE die ersten paar Wochen da durchgemacht habe, habe ich dann angefangen, diese Vorplanung von meinen Kollegen anzupassen, mit mehr Prüfgebieten, mehr Gebäude, die quasi leer waren, dann auch rauszunehmen, Felder, wo zum Beispiel nichts war, dann zu löschen. Genau, das war dann so das weitere Fortgehen davon aus.
Okay.
Und Timo, kannst du das jetzt nachbauen? Hast alles verstanden?
Ja, also ich meine, ich habe ja ein paar Stadtwerke auch begleitet, die dann sich diese Tools geholt haben. Und es ist aber natürlich immer schön, wenn man selber sieht, was man sozusagen für Daten verschneidet und so. Kann ich voll nachvollziehen. Wie lange aber, man muss ja gewisse Formalien auch einhalten bei der kommunalen Wärmeplanung. Da gibt es auch so gewisse Fristen und die gibt es ja gewisse Vorgaben, die da einfließen müssen. Wann warst du jetzt so weit, dass du gesagt hast, ja, jetzt habe ich ein initiales Bild, jetzt weiß ich, was heute ist und jetzt muss ich gucken, wie ich das ohne Gas mache?
Das initiale Bild hatten wir relativ schnell, weil wir haben nur so eine relativ gute Gasabdeckung. Das hat uns auch sehr viel vereinfacht. Wir liegen, glaube ich, aktuell um die 90-80% Gasabdeckung über Ursel.
Ja, das ist ja eigentlich schlecht, weil man sagt, scheiße, kommunale Wärmeplanung dekarbonisiert, Gas weg, also 90% Fragezeichen.
Ja, genau. Aber natürlich hat es den Vorteil, dass du relativ leicht herausfinden kannst, wie viel Wärme die Häuser quasi brauchen.
Das stimmt.
Ja, genau.
Genau, weil das ist immer so ein Problem gewesen, woher weiß ich genau, was in den Kellern passiert? Weil das ist manchmal in diesen Daten einfach nicht so häuserspezifisch drin, ne?
Genau, das ist nämlich das Ding. Also man kann über statistische Werte auch gehen. Es gibt Leitfäden für die Wärmeplanung. Wir haben aber relativ schnell festgestellt, dass diese Leitfäden sehr abweichen von unseren Ergebnissen her. Also ich sag mal so, die nehmen einen spezifischen Wärmeverbrauch pro Quadratmeter an, der weit unter unserem Wert liegt, der im Durchschnitt nur beurteilt zum Beispiel. Und das war der unterste Wert von denen angenommen. Da haben wir schon gemerkt, das passt nicht ganz mit uns überein. Da wären wir sehr froh, dass wir so 90% Abdeckung haben, obwohl es mittlerweile ja schwierig ist. Genau, und von diesem Standortpunkt sind wir dann halt losgegangen, haben wir uns eine Karte erstellt für 2030, 35 und 2040. Ab 2030 fangen wir halt erstmal an, quasi anzunehmen, dass halt Leute zufälligerweise anfangen zu dekarbonisieren ihre Häuser, eine dezentrale Wärmeversorgung einzubauen. Aber wir können nicht genau sagen, welche Häuser. Unsere geplanten Fernwärmegebiete, die wir jetzt noch umsetzen wollen, quasi, haben wir dann ab 2035 eingezeichnet mit den Wasserstoffgebieten. Und dann kommen auch die Prüfgebiete noch dazu, wo wir dann sagen, okay, hier haben wir so eine hohe Liniendichte. Hier könnte sich ein Fernwärmenetz in der Zukunft lohnen, wo die Leute auch nicht unbezahlbare Preise zahlen müssen.
Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, auf den wir nochmal eingehen können, weil die Frage ist ja sozusagen, wenn du das, oder eine Kritikpunkt ist ja, wenn du das jetzt einem Versorger gibst, dann guckt er natürlich nur, was er sozusagen da vielleicht selber bauen und machen will. Da hatten wir aber dann auch gesagt, wir gucken schon aus Bürgersicht und Fernwärme, jetzt lassen wir mal Anschluss und Benutzungszwang da außen vor. Fernwärme macht dann Sinn, wenn es ein konkurrenzfähiges Produkt zu einer singulären Wärmeversorgung ist. Das heißt, aus Kundensicht da auch gedacht, also nicht, wo wollen wir jetzt irgendwie auf Teufel komm raus natürlich ein Monopole schaffen und uns da irgendwie in Position und Stellung bringen, sondern unser Ansatz war schon zu schauen, erstens, wo kann das Produkt konkurrenzfähig sein und konkurrenzfähig heißt, und so gehen wir auch dann in der Machbarkeitsstudie ran, können wir mit dem Wärmepreis von einer singulären Wärmeversorgung, Wärmepumpe, Einzelhaus versorgt sozusagen mithalten? Ja, macht das irgendwie Sinn? Und nicht, ich beglücke jeden im Anschluss- und Benutzungszwang mit Fernwärme und du hast am Ende da heulende Kunden sitzen. Und warum machen wir das so? Weil wir natürlich schon vor Ort sind und wir sind ja ein lokales Unternehmen. Das heißt, du kannst dich daher gar nicht so verstecken irgendwie und kannst dann sagen, habe ich mich nicht mehr dran erinnert, was habe ich damit zu tun? Sondern wir sind ja gekommen, um zu bleiben. Und wir mögen unsere Kunden und unsere Kunden mögen uns. Und von daher setzen wir da auf ein Thema auf Augenhöhe, Kommunikation auf Augenhöhe und haben dann auch geschaut, hey, das ist halt auch der Grund, warum 80% am Ende strombasiert ist und nur 20% in der Karte letztendlich leitungsgebunden Wärme versorgt. Man hätte es ja auch bestimmt anders einmalen können, technisch möglich, aber halt wirtschaftlich aus Sicht des Kunden sind nicht sinnig. Ja? Also es ist nicht wirtschaftlich für uns nicht darstellbar, das war gar nicht das Thema, sondern das Thema war, wird es dann auch billiger letztendlich für den Kunden? Und dann haben wir eben die Gebiete rausgesucht, wie der Sebastian sagte, die halt unheimlich hohe Wärmeabnahme haben. Und jetzt sind wir hier am Taunus, das heißt, das sind natürlich große Altbauvillen, die heute schon einen massiven Verbrauch einfach haben. Und wenn du da auf 320 Quadratmeter wohnst, gehe ich davon aus, dass du auch künftig halt auf 320 Quadratmeter wohnst und wahrscheinlich dann nicht nur irgendwie 50 beheizen willst, sondern wahrscheinlich dann auch die Räume, die du da hast, irgendwie unterhalten möchtest. Das heißt, so sind wir da rangegangen, dass wir gesagt haben, wo haben Kunden quasi mit uns eine bessere Lösung. Ja.
Die Gesamtsituation ist ja aber auch die, ihr seid ja wie viele andere Stadtwerke auch in dieser heftigen Herausforderung, das wegbrechende Gasgeschäft irgendwie auch zumindest teilweise zu kompensieren. Da dient natürlich auch so ein Nahwärmenetz irgendwie dazu. Jetzt hast du vorhin auch gesagt, ihr habt die Stromnetze auch rekommunalisiert und zurückgekauft. Wenn jetzt 80% wahrscheinlich dann elektrisch, also Wärmepumpe kommt, dann habt ihr da ja auch wieder ein Geschäftsmodell ein Stück weit, dass da jetzt, ich weiß nicht, was man so im Durchschnitt sagt für eine Wärmepumpe pro Jahr, vielleicht irgendwie bei 300 Quadratmeter Villen wird es ein bisschen mehr sein als bei mir irgendwie. Aber da kommt schon die ein oder andere Kilowattstunde zusammen. Wie habt ihr das so strategisch gedacht? Also wenn du jetzt sagst, ich muss jetzt irgendwie auch Geschäftsmodelle für die Zukunft aufbauen, dann habe ich hier ein wegbrechendes Gasgeschäft. Da kann ich ein bisschen mehr in Energie machen. Und du kommunizierst oder ihr kommuniziert natürlich auch sehr, sehr gut. Das heißt, Kundenbindung wird ein großes Thema sein, um dann vielleicht auch noch andere Produkte irgendwie an die Frau und den Mann zu bringen. Ne? Also wie habt ihr da strategisch drauf geguckt?
Ja, genau. Also strategisch ist es so und ich bin eine vielleicht der wenigen, die jetzt nicht dran glauben, dass du mit Energiedienstleistungen, EDL, kleinteiligen Themen das wegbrechende Gasgeschäft kompensieren kannst. Das wäre...
Das glaubst du nicht, ne?
Das glaube ich nicht, das glaube ich gar nicht. Da bin ich ja einer.
Viele wünschen sich das, ja.
Viele wünschen sich das und ich kenne auch die Story und vom Dach zum Fach und wir sind hier der rundum... Um ehrlich zu sein, ich persönlich glaube an diese Story nicht und der Aufsichtsrat steht so hinter mir. Und warum glaube ich daran nicht? Weil schon wie Deutschland so ein lokales Handwerkermarkt ist und weil ich daran glaube, wenn Erna da irgendwas reparieren will, kennt die den Schorsch und der macht das auf alle Fälle günstiger. Wir sind tarifgebundenes Unternehmen, wir sind ein kommunales Unternehmen. Also ich glaube, wir können richtig, richtig, richtig viel und ich liebe uns. Aber was ich nicht glaube, ist, dass wir mit dem Schorsch und den Handwerkern aus Polen irgendwie konkurrenzfähiger, günstiger sind. Und dann kann ich irgendwie glauben, ich vermittle da Leads und der macht das dann in meinem Auftrag. Ich weiß, viele machen das. Auch daran glaube ich nicht, weil ich glaube, es ist günstiger, wenn die Anna den direkt anruft. Und das ist jetzt vielleicht ein Unterschied, sage ich mal, zu städtischen Infrastrukturen. Und wir sind ja hier so, sage ich mal, trotzdem, dass wir Frankfurt-Rhein-Main-Gebiet sind, irgendwie ländlicher geprägt. Weißt du, da kennt ja jeden so ein bisschen eher wie im Saarland. Das heißt, in so Strukturen ist es, glaube ich, unheimlich schwierig, so ein Geschäftsmodell aufzubauen. Das heißt, daran glaube ich nicht. Was habe ich stattdessen oder was haben wir stattdessen gemacht? Genau wie du sagst, wir haben halt massives Geld in die Hand genommen, haben die Stromnetze rekommunalisiert. Das heißt, ich glaube an das Thema technische Infrastrukturprovider. Wir haben eine Tiefbaufirma gekauft.
Wer hat euch das Geld gegeben, Julia?
Wo Sanierung. Also? Wir haben das.
So, Taunus.
Das hat man. Das ist, sorry. Sorry. Weißt, wenn du hast, dann hast du. Ja. Nein, keine Ahnung. Also, genau.
Ja, gut.
In guten Zeiten investieren, um für die schlechten vorbereitet zu sein, Leute. So, ne?
So schwer ist das doch nicht, Timo. Hör mal.
Nee. Aus meiner Position heraus lässt sich immer klug schwätzen. Genau, also von daher haben wir das getan, also das heißt Tiefbau verstärkt, weil das natürlich der neuralgische Punkt ist, wenn du irgendwas da unten verändern willst in der technischen Infrastruktur, ist das in der Regel unter der Straße, das heißt nicht so lamentieren von wegen, wir können nicht ran, weil wir haben keinen Tiefbau, wir haben mal kurzerhand eine Tiefbaufirma gekauft, dann das Stromnetz eben zurückgekauft, damit wir da letztendlich überhaupt mal gekauft, wir hatten es ja noch nie, nicht zurückgekauft, sondern überhaupt gekauft, um letztendlich da der Enabler dann auch vor Ort zu sein und auch künftiges Geschäft zu haben. Und jetzt kommt die dritte Säule. Ich finde, dass Strategie auch heißen kann, manche Sachen machst du nicht. Das heißt, bewusst Nein sagen. Und Nein gesagt haben wir zum Thema öffentlicher Nahverkehr. Und nicht, weil ich glaube, es braucht keinen öffentlichen Nahverkehr, sondern weil ich glaube, wir können das nicht. Und weil ich glaube, wir können da weder eine Transformation gestalten, noch haben wir da natives Know-how, noch kann ich das irgendwie sinnig aufbauen. Und drittens, auf die lange Frist und so eine Konzession für den öffentlichen Nahverkehr hält 20 Jahre. Wir müssten uns 26, hätten uns ab 26 um eine neue Konzession für 20 Jahre Stadtbusverkehr bewerben müssen, dürfen, sollen. Und dann werden wir den Aufsichtsratsgremien gesagt, nee, wenn wir jetzt diese Verpflichtung, was eine freiwillige Aufgabe ist, ist keine originäre Aufgabe der Kommune, weil wir kreisangehörig sind. Warum sollen wir uns jetzt freiwillig hier in diese Transformation, und machen wir uns nichts vor, auch der Sektor steht vor einer...
Das ist doch gar keine Cash-Cow. Viele sind auch froh, wenn sie das nicht haben.
Genau, warum sollen wir uns, 1974 hat man halt gesagt, man wird es selber machen, andere Ausgangslage, andere Situation. Und ich habe gesagt, Leute, sorry, immer schon gemacht, zählt hier gar nicht. Sag mir mal bitte einer, wie wir das machen wollen. Also ich habe gar keine Fähigkeiten. Also heutzutage muss er Verkehrsplanung machen, du musst rudimentäre Linienpläne zeichnen können. Ich kann es nicht und im Haus kann es auch keiner. Und es mag sein, dass wir für 20 Jahren, dass das gereicht hat, wenn du da dein Otto drunter gesetzt hast, hat sich beworben. Dass man ein Taxi von außen gesehen, konnte so machen. Heutzutage ist es so nicht mehr. Und ich habe gesagt, wir bauen jetzt nicht diese Kompetenzen auf, wir sind da die Falschen. Und dann war das so eine echte Ochsentour. Es war richtig, richtig hart. Und wenn du was immer schon gemacht hast und dann zu sagen, warum machst du jetzt plötzlich nicht mehr? Und dann haben wir die kompletten politischen Beschlüsse gekriegt und auch da wieder mein Ansatz. Ehrlichkeit währt am längsten. Ich habe überall offengelegt, dass wir da weder was können, noch die das Geld dafür haben, noch irgendwie Kompetenzen mitbringen. Und jetzt sagen Sie mir bitte, auf welcher Grundlage wollen wir das hier tun und können wir das auch tun? Und dann wurde am Schluss dem Ganzen gefolgt. Das heißt, wir haben ab 2026 das Thema öffentlicher Nahverkehr nicht mehr auf der Payroll. Es ist sozusagen so eine Mischung aus Geschäftsfelder beenden, wo ich sage, dass per se sozusagen öffentlicher Nahverkehr ist wichtig, aber nicht durch uns so. Also das bringt keinen Mehrwert, wenn wir das machen. Wir können nichts besser. Wir können echt nichts besser. Und da habe ich jetzt gleich noch ein zweites Beispiel. Und eben sukzessive das dann aufbauen, was wir strategisch brauchen, wie zum Beispiel Tiefbau. Wenn du sagst, du willst die Sanierungsrate, um Rohrbrüche in den Griff zu bekommen, erhöhen, ja, dann ist halt Tiefbau irgendwie das Naheliegendste, weil damit fängt's an. Und das Zweite, was wir aufgegeben haben, jetzt auch ganz neu, ist das Thema E-Mobilität. Also wir haben, wie so viele Werke, auch eben öffentliche Ladesäuleninfrastruktur vor Ort aufgebaut. Und auch das, wenn du dich ehrlich machst, weiß nicht, wie viele das tun und vielleicht läuft das andernorts besser, aber unsere Auslastung war halt bei 20% gedümpelt. Und jetzt kannst du dir das schön rechnen und kannst dir noch dreimal den E-Mobilitätshochlauf angucken oder du machst halt die Augen auf und sagst, okay, sorry, was ist unsere Leistung hier? Was bleibt da übrig und wann und wie soll der Markthochlauf davon statten gehen? Und am Ende des Tages ist das sicher wichtig für E-Mobilisten, zu denen ich auch gehöre, dass es eine Ladeinfrastruktur hat, aber really, was genau ist unsere Kompetenz da drin? Also was zeichnet uns jetzt aus, dass wir das machen und braucht es uns da vor Ort? Und machen wir den Unterschied? Und die Frage stelle ich hier jedem immer knallhart. Machen wir hier den Unterschied? Braucht es uns? Und das ist bei der Wärmewende was anderes. Da kommt kein Partner von irgendwo und rettet dich da vor Ort. Das wird nicht geschehen, sondern entweder buddelst du dieses Loch da um und reparierst die Leitung oder es kommt keiner. Und das ist bei E-Mobilität eben anders. Da gibt es einen bundesweiten Markt. Das ist am Ende eine IT-Dienstleistung, die du in der Skalierung echt billiger für den Kunden hinbekommst und auch besser für den Kunden hinbekommst. Und dann habe ich gesagt, okay, wir verkaufen das Zeugs und wir treten das ab. Und jetzt ist der Switch zum 1. Oktober und die Ladesäuleninfrastruktur geht an einen anderen Provider, der es wirklich billiger und besser für die Kunden macht. Und darauf kommt es am Ende an. So, und von daher zwei Elemente auf deine Frage hin, sozusagen, wie gehen wir strategisch ran, um das wegbrechende Gasgeschäft zu kompensieren? Ja, neue Geschäftsfelder adaptieren und angehen, die sozusagen zum nativen eigenen Know-how passen und die nativ ergänzen und bitte auch von Zeugs trennen, was gar nicht reinpasst. Und dann hast du zwei Elemente. Du hast einerseits eine Erhöhung der Einnahmen und andererseits eine Reduzierung der Kosten und das ist die Strategie.
Aber es ist schon eben eher stärker netzfokussiert oder infrastrukturfokussiert. Und ich sag mal, der Strom, der durch die Ladesäule geht, die jetzt von einem anderen Provider betrieben wird, ist immer noch eure Leitung, wenn es in Oberursel und drumherum irgendwie funktioniert, ne?
Und weil ich halt auch glaube, das macht auch den Unterschied, weil vor Ort der technische Infrastrukturprovider zu sein, da kommt halt auch keiner, da kommt auch keiner gefahren und will das da irgendwie machen. Wohingegen das andere, was alles so digital und keine Ahnung, das kann vielleicht auch eine E.ON besser, don't know. Aber da glaube ich halt dran, dass manche Sachen skalierungsfähig sind und andere, das musst du halt vor Ort machen. Oder zum Beispiel die Bäder, die betreiben wir ja auch vor Ort. Das ist natürlich auch ein Draufleggeschäft. Aber Schulschwimmen, wer will es denn machen, wenn nicht wir? ehrlich, also wenn wir es nicht machen, dann macht es keiner. Und da sage ich
1,5
dir,
dass hat auch noch keine Bäder gebaut. Ne?
Nee, aber weißt du, das ist eine kommunale Dienstleistung. Also ich finde, das ist ein wichtiges Thema und ich stehe auch dazu, ja, das kostet richtig, aber es kommt auch keiner und macht es irgendwie besser und macht es größer und skalierungsfähig. Nee, da ist Stand heute noch keiner da. Und so ähnlich ist es auch mit unserer Stadthalle. Wir sind ja auch Eigentümer und Betreiber von der Stadthalle und Corona hat uns alle gezeigt, wenn Menschen sich nicht mehr treffen und wenn das kulturelle Leben nicht mehr stattfindet und wenn Vereinswesen nicht mehr stattfindet, was das mit Leuten macht. Wenn wir uns politisch wundern, wo wir stehen und was da alles los ist, finde ich, gehört halt sowas dazu. Und da machen wir den Unterschied. Und ich finde, das ist so eine geile Purpose-Geschichte oder Purpose-Sinn-Geschichte, wenn alle da irgendwie sich irgendwas erfinden und so. Ich finde, weißt du, wir machen vor Ort irgendwie den Unterschied. Und das ist mein Drive, da aufzustehen. Und die Prüffrage stelle ich bei allen Dingen so, können wir das leisten? Punkt 1, schaffen wir das irgendwie? Zweitens, haben wir da einen echten Mehrwert und machen wir da irgendwie den Unterschied? Und wenn das so ist, ja, go for it, warum nicht?
Ja, ich höre da auch raus, dass die primäre Kennzahl jetzt auch nicht EBIT ist an der Stelle. Es gibt ja Leute, die vergleichen dann ja so ein Stadtwerkgeschäft mit dem aufstrebenden Neo-Utility-Ding, ja, NPAL 1,5 und so, die ein großes Wachstum haben und viel Kohle irgendwie von rechts und links zugesteckt kriegen. Und so ein Stadtwerk hat eben eine kommunale Aufgabe und wird halt nicht nur an Gewinnen in monetärer Form gemessen, sondern bringt andere Gewinne. Das höre ich jetzt raus bei dir auch.
So ist es auch. Also wir haben keinen Gewinnabführungsvertrag an die Stadt, aber dafür haben wir ja auch die ganzen Kosten bei uns. Also ich muss irgendwie schon ich möchte auch diese Gehälter wie fair bezahlen. Ich möchte gute Leute und ich möchte das für eine geile Dienstleistung erbringen. Und ich möchte vor Ort den Unterschied machen. Und das ist unsere Währung. Und wenn wir gelobt werden, und das werden wir vielfach, dass wir einen geilen Service haben, dass wir erreichbar sind, dass wir ein sauberes Bad haben, dass die Stadt schön aussieht, dass du gerne bei uns parkst, dass du, wenn du ein Problem mit der Rechnung hast, das gelöst bekommst, dass wir faire Wärmeformeln haben, dass wir erreichbar sind, dass, wenn du ein Problem bist, auch mit uns reden kannst, so, das ist unsere Währung und im besten Fall warst du noch beim Hundeschwimmen, hast unsere Kulturveranstaltung besucht und bist rundum, und so ist ja unser Slogan da, einfach wohlfühlen, bist rundum irgendwie glücklicher Kunde, ja, und das ist so unser USP und dann gibt es ganz, ganz viele, also kein Oberursula-Einwohner kommt an uns vorbei. Wir sind ja auch Wasserversorger. Irgendein Produkt von uns hast du auf alle Fälle so. Und dann findest du es entweder gut oder scheiße. Und daran arbeiten wir, dass du das echt gut findest und dass du happy bist. Und wenn viele von Bündelprodukten träumen, wir sind der Bündel. Provider.
Bündelunternehmen, ne?
Wir sind das Bündelunternehmen. Nee, im Ernst, ne? Wir müssen da ja nichts künstlich erfinden.
Ja, genau.
Wir sind das.
Ich habe auch gerade heute so einen Artikel gelesen, weil jetzt ja wieder Oktoberfest war, ne, haben sie gesagt, ja, in München das Oktoberfest super, aber auf den Dörfern, ne, in den kleineren Städten sterben halt diese Dorffeste. Und genau das, was du ihm sagst, oder da stand in dem Artikel auch drin, Leute, die nicht mehr miteinander feiern, die können auch nicht mehr miteinander reden. Ne? Und das sind Leute, die nicht gemeinsam miteinander schwimmen oder, weißt du, am Pommesautomaten, die können auch dann nicht weiter über Politik und schwierigere Themen sprechen. Und das fand ich voll einleuchtend.
So ist es auch und das baut halt alles aufeinander auf und Austausch braucht Räume, Austausch braucht Platz und den schaffen wir in vielfältiger Weise so und so macht das Sinn aus meiner Sicht.
So und jetzt hat der Sebastian diese kommunale Wärmeplanung gebaut und jetzt wollte ich dich mal fragen, wann bist du denn das erste Mal damit in der Public aufgetaucht? Also du hast ja dann irgendwie das modelliert, du hast das irgendwie hinbekommen. Was war der erste Moment, wo ihr das irgendjemandem gezeigt habt und wo die vielleicht auch, keine Ahnung, in der Stadthalle oder wie ihr das gemacht habt, dann auch gesehen hat, was das für mich bedeutet, Sebastian?
Achso, das war an mich gerichtet.
Ja, das war an dich gerichtet. Wann warst du das erste Mal mit deiner Planung vor Schorsch und vor dem Menschen in Oberursel?
Achso, die Sache, die Planung, die Öffentlichkeitsveranstaltung ging dann über meinen Abteilungsleiter.
Da warst du dann nicht mehr dabei. Schön.
Ja, doch, war er dabei. Am Stand für den Shitstorm haben wir immer gesagt, der Sebastian, wenn du mal genauere Fragen hast, da ist der Sebastian. Wenn du willst, hier gern. So haben wir es gemacht. Nein, Quatsch. Nee, der Jens hat das gemacht. Wir haben eine große Infoveranstaltung. Wir machen jetzt die zweite. Wann haben wir die gemacht, Sebastian? Vor schon dreiviertel Jahr her.
Und wie waren die? Was habt ihr denen erzählt? Also waren das bittere Pillen?
Wie sind wir rangegangen? Wie haben wir es gemacht? Um ehrlich zu sein, Boose hat eine ganz umtriebige Klimaschutzmanagerin, die hat die Moderation der Veranstaltung gemacht, weil du brauchst ja, und da seid ihr zwei ja Profis, du brauchst ja quasi einen Rahmen, ne? Also du kannst ja nicht so einfach losschießen. Und die hat, wir haben es natürlich in der Stadthalle gemacht, Logo wo sonst, und haben dann offen die Klimaschutzmanagerin letztendlich, die Stadt hat eingeladen, weil es ist auch die Aufgabe der Stadt. Wir sind ja nur der technische Dienstleister, der das letztendlich erfüllt. Von daher gehen die ganzen Lorbeeren da aus meiner Sicht auch an die Stadt, die letztendlich dann dazu dazu eingeladen hat. Dem Ganzen sind 120 Bürger dann auch gefolgt. Beim zweiten Mal war es ein bisschen mehr. Und wie war es aufgebaut? Und das kann ich jedem auch nur so empfehlen. Aus einem Dreiklang. Das heißt, wir hatten die Innung mit dabei. Das war ganz klug sozusagen sanitär und entsprechend Heizgewerk sozusagen eingeladen, die grundsätzlich, der Innungsmeister, der grundsätzlich das ganze Thema Verpflichtung nochmal erläutert hatte. Also wo kommt es eigentlich her? EU-Regeln, Gebäudeenergiegesetz, was ist jetzt hier Phase? Und das war dann schon richtig, richtig gut, weil die Leute dann dadurch schon wussten, okay, es gibt eine gesetzliche Verpflichtung und das ist jetzt hier kein so Panikmacher, sondern wo kommt das eigentlich her und das eingeordnet haben. Dann hat eben Oberursel, die Stadt Oberursel mit der Klimaschutzmanagerin das so ein Stück weit runtergebrochen und was macht jetzt konkret die Stadt Oberursel da davon? Und dann hatten wir eben den dritten Part, wo wir konkret dann eben das vorstellen konnten. Hey, was bedeutet jetzt eigentlich kommunale Wärmeplanung? Klingt ja jetzt irgendwie so sperrig. Was heißt das eigentlich? Und was haben wir da gemacht? Dann haben wir das vorgestellt. Und im ersten Schritt, und deswegen sage ich, das war jetzt schon echt alt, waren wir ja gar nicht fertig und haben dann eben genau darüber informiert. Hey Leute, guck mal, wie gehen wir jetzt ran? Das ist dieser Plan, was der Sebastian eben ausgeführt hat. Was ist so eine Liniendichte? Warum machen wir das so? Was bedeutet das für die Stromnetze? Was bedeutet das fürs Gasnetz? Was bedeutet überhaupt das für euch jetzt konkret da vor Ort? Und wie gehen wir ran? Und wo findet ihr all die Infos? Das war dann sozusagen der Vortrag. Dann haben wir die Homepage gezeigt, haben das eben vorgestellt, wie das funktioniert, wie sie sich das vorstellen dürfen. Dann war richtig Raum für Fragen. Da kamen dann auch ganz viele Fragen. Ja, ich wohne jetzt in der Füllerstraße. Was bedeutet das jetzt für mich?
Genau, das ist doch eigentlich die Kern. Schon
neben das ist all schon den die Kernfrage. Absolut, absolut. Und dann sind wir darauf eben eingestiegen und haben gesagt, ja, gucken Sie mal hier und unter den Rahmenbedingungen, die Sie im Punkt 1 gehört haben, bedeutet das für die Sie Folgendes so. Und dann waren die alle abgeholt und dann hatten wir, und das ist der dritte, wir arbeiten mit der Energieeffizienzklasse zusammen. Das ist ein Verein, der sich auf Energieberatung sozusagen spezialisiert hat. Die hatten wir dann auch mit vor Ort, wo wir dann gesagt haben, und wenn Sie spezifische Fragen, natürlich auch was das Thema Sanierung oder wenn Sie da Interesse dran haben, wir haben hier so einen Kooperationsvertrag geschlossen und gerne können Sie dann auch konkret sozusagen für Ihre Liegenschaften vor Ort auch eine individuelle Lösung suchen, wenn sie in dieses Gebiet fallen. Oder wenn sie in das Gebiet der Wärmeversorgung fallen, dann steht hier Sebastian und unser Team sozusagen, was diese Lösung bevorzugt. Und dann hatten wir Stände eben, wo du vor Ort dich genau informieren kannst. Und die lokale Klimainitiative, die waren auch mit vor Ort, die haben dann auch noch einen Vortrag gehalten. Grundsätzlich, warum das auch sinnig ist und wo das eigentlich herkommt und haben das auch nochmal eingebettet. Und dann muss ich echt sagen, das war total unhitzig. Es war super sachlich. Es hängt natürlich ein bisschen auch von deinem Klientel vor Ort ab, von den Bürgern, von den Leuten, die vor Ort leben. Und es ist halt im Taunus super angenehm. Ich kann es jedem empfehlen.
Ist das vielleicht der Punkt? Bei Matti, weißt
das
du noch?
Das ist vielleicht der Punkt.
Matti, mit Matti war ich mal in Lübeck. Da haben wir auch, da gab es so eine Veranstaltung. Weißt du noch, Matti, wo auch die Stadtwerke Lübeck vorgestellt haben, was da jetzt so passiert und die Stadt Lübeck. Und das war voll ohne Ende, dieser Saal. Natürlich kommen da auch immer nur so die älteren Menschen, wenn man so beobachtet. Ne, wenn die Stadt ruft, dann sind da immer sehr viele alte Menschen, aber ist ja auch egal. Aber dann war da auch jemand von den Stadtwerken Lübeck, der diese Wärmeplanung da so ein bisschen skizziert hat. Und die haben dann auch so Stände gemacht. Und dieser Stand war richtig voll. In meinen Augen war die wirklich so bedrängt und konnte aber gar nicht so eine Antworten liefern, weil alle wollten immer wissen, was ist bei mir Fernwärme? Ja, nein. Muss ich mir eine Wärmepumpe kaufen? Ja, nein. Kriege ich die bei euch? Ja, nein. Und wie teuer ist die? Ja, nein. Und wird es irgendwie gefördert? Und das sind ja ganz viele Fragen, auf die du ja auch nicht so viele Antworten hast.
Ja, doch schon, weil du ja letztendlich, also weil wir dann ja schon sagen konnten, sie liegen nicht im Fernwärmegebiet, bei ihnen kommt keine Wärme. Das konnten wir.
Und dann haben die gesagt, ja, ist mir egal, Wärmepumpe mache ich dann rein und weil ich eben 320 Quadratmeter Villa habe, merke ich das auch gar nicht, weil das hinten da im Grundstück so übertrieben gesagt. Ist es einfach der Grund bei euch, dass sie einfach keine Brisanz drin ist, weil es nicht so existenziell für die Leute ist?
Tatsächlich ist es natürlich da, wo wir jetzt singuläre Versorgung eingezeichnet haben, technisch auch möglich, eine singuläre Versorgung darzustellen. Also wir haben das jetzt ja nicht so blauen gemacht und das ist dann am Ende gar nicht umsetzbar, sondern wir haben den Plan ja schon auch so gestaltet, dass der dem Grunde nach umsetzbar ist. Und dann kommst du zu Punkt 2, willst du das umsetzen? Punkt 3, ist es wirtschaftlich für dich selber umsetzbar? Das ist, glaube ich, das, was ich eben gesagt habe. Und das haben wir im Vortrag und in den Dialogen. Also das war ja nur der Auftakt. Wir haben danach ganz, ganz viele kleinere Veranstaltungen gemacht mit dem Gewerbeverein, auf dem Rathausplatz, an den Klimatagen. Ganz, ganz viele kleinere Veranstaltungsformate und münden jetzt auch wieder in einem großen. Also es ist jetzt kein so einmal ausgesprochen Ende Story, sondern da hängt schon irgendwie so eine erzählte Story dahinter und da hängt ganz viel, hey, wir sind für euch da und keiner steht da jetzt irgendwie alleine und das muss auch nicht morgen sein. sondern wir müssen uns auf den Weg machen und jede Entscheidung morgen muss ein bisschen besser sein als die von gestern. So sind wir da rangegangen und dann haben wir den Leuten nochmal erklärt, warum da jetzt nicht rot für Fernwärme eingezeichnet ist, weil sich es für die am Ende nicht lohnt. Also für uns vielleicht, haben wir eben vorhin drüber gesprochen, vielleicht würde es sich für uns sogar lohnen, aber am Schluss kommt es den Kunden individuell vor Ort teurer. Und wenn du das denen mal vorrechnest, und das kannst du ja machen, und dann haben wir zwei Vergleichsrechnungen, so das Haus sozusagen, sie investieren heute und das wäre dann künftig ihre singuläre Rechnung für den Strom, wenn sie bei uns Kunde sind. Man kann es ja jeden anderen auch nehmen. Das ist eine Rechnung, wenn wir jetzt heute Fernwärme machen und gehen in den Wärmeliefervertrag und dann siehst du ja die Unterschiede und da kommt bei vielen Häusern tatsächlich eben raus, dass die singuläre Versorgung sowohl in der Kurz- als auch in der Mittel- als auch in der Langfristperspektive die bessere ist. Und dann hast du zwei Proberechnungen, und das ist ja die Musterrechnung.
Aber du guckst ja, das eine ist besser und das ist besser, aber ist immer noch zu teuer. Matti, du machst ja selber auch, du hast ja viele Anfragen laufen, PV auf dem Dach. Mhm. Es sind ja schon massive Investitionen, auch wenn das dann immer noch billiger ist langfristig als eine Fernwärme. Kommt es ja darauf an, kann ich mir das, was übrig bleibt, egal ob es besser ist, kann ich es irgendwie darstellen über die Jahre? Kann ich auch im fortgeschrittenen Mitte 50 mir noch einen 50.000-Euro-Kredit reinziehen, damit ich irgendwie das hinkriege, da hänge ich so ein bisschen.
Klar, natürlich, Timo, das ist natürlich ein valider Punkt und die Leute haben wir auch, das wäre jetzt gelogen, wenn alle haben Geld en masse und keiner hat ja finanzielle Sorgen, das ist ja nicht der Fall, sondern natürlich gibt es das auch und die Fragen sind natürlich auch und damit beschäftigen wir uns auch, aber dann gehört auch zum Teil der Wahrheit, dass halt Transformation, und das war ja bei in allen Technologiewandeln so und in allen Epochen so, natürlich mit einer Kostensteigerung einhergeht. Und die Ehrlichkeit, und ich denke, braucht man auch politisch, dann zu sagen, das ist richtig. Und dann ist ja die Frage, was ist viel, was ist wenig? Und wenn wir das jetzt mit Preisen, egal in welchem Segment, vor 20 Jahren vergleichen, ist es gar kein System referenzfähig und mithaltefähig. So, und das ist natürlich den Dialog, den du dann da führst. Das ist mehr eine politische Debatte und die haben wir dann auch in Teilen. Wie sozusagen kannst du das sozial gerecht gestalten? Wie kannst du das so gestalten, dass es verträglich ist? Und ich denke, da gehört dann auch so ein bisschen Realismus dabei. Und deswegen hatte ich dir auch im ersten Podcast gesagt, dass ich wenig davon halte, wenn man sich so random mit Zahlen überschlägt, bis wann man jetzt die Klimaneutralität schafft, weil das ist am Ende auch eine Frage der Kosten. Und weil wie viel Kosten sind, waren verträglich. Und ich halte nichts davon, da warst du ja so ein bisschen anderer Meinung, dass wir jetzt so fancy Zahlen hier rauswerfen. Hey, wir schaffen das bis 2035, weil ich dir ganz klar sage, ich glaube nicht, dass wir es bis 2035 schaffen, weil es bis 2035 nicht bezahlbar sein wird. Das heißt, die Frage ist schon so ein bisschen, über welchen Horizont sprechen wir? Bis wann muss was erledigt sein? Bis wann muss durch was welche Kapazitäten vorgehalten werden? Und je nachdem, wie du da rangehst, ist es dann eben schon leistbar, ja, und da bin ich ein Fan von, schon auch so ein bisschen zu schauen, was sind deine individuellen Möglichkeiten und wie kannst du es schaffen? Und der Schritt in die richtige Richtung, finde ich, ist der, der zählt und nicht, dass du dich überhebst und übernimmst und am Ende total gefrustet bist und gar nichts mehr machst. Und so reden wir auch tatsächlich mit allen und sagen auch jedem, hey, es ist das Ziel dieses, das ist ein Zielbild und das Ziel sozusagen erreichen wir und da glauben wir auch dran und so, das sind die Bausteine, wie du da hinkommst. Und muss sich natürlich jeder selbst individuell auf den Weg machen. Und der Rucksack hinten raus wird immer größer, auch logisch. Also wenn du später losläufst, kennt ja jeder, wer der mal Marathon gelaufen ist. Wenn du später anfängst zu trainieren, hast du eine kürzere Rampe. Wenn du früher anfängst zu trainieren, bist du vielleicht hinten raus irgendwie fitter. So, von daher individuelle Entscheidung will ich auch gar nicht beurteilen. Aber da sozusagen ehrlich und transparent zu sein und ja, auch der Kostenaspekt gehört in diese Diskussion mit rein und der wird auch geführt und der wird gezeigt. Und wenn ich einen Technologieswitch habe, egal in welche Richtung, kostet der richtig. Aber das Thema Stromnetzausbau, das Thema Personalkapazitäten, das Thema, wie schnell geht was, all das sind faire Punkte und die sind da mit drin, ja.
Ja, am Ende ist das ja auch alles ein Stück weit Physik, ja. Also da kämpfen wir alle mit den gleichen Umständen. Die Wärmepumpe kostet nicht wesentlich anders, ob du die in Flensburg kaufst oder in Konstanz. Und Tiefbau ist ähnlich teuer. Also ich glaube, da haben wir alle ähnliche Voraussetzungen. Eine Frage, die mir gerade noch so kommt, und das ist mir halt aufgefallen bei anderen Stadtwerken und Kommunen, die in der kommunalen Wärmeplanung aktiv waren, dass die, ich vergleiche das immer mit dem Monolithen in der Softwareentwicklung, weil wir halt Software machen. Da ist man früher auch in den Keller gegangen, hat sich ein halbes Jahr lang da drin aufgehalten, hat dann irgendwie was fertig geklöppelt, kam raus, hat gedacht, man hätte die eierlegende Wollmilchsau, hat sie den Leuten vorgestellt und wenn man Pech hatte, hat es keinen mehr interessiert. Und heute entwickelt man agil. Wie agil seid ihr damit umgegangen? Also habt ihr sehr schnell auch Teile, so habe ich es vorhin verstanden, auch Teile kommuniziert, sodass
zumindest Teile... Ja, genau, also ganz schnell. Also das war ja das, was ich eben sagte. Also wir hatten die erste Veranstaltung, da hatten wir das Ergebnis selber 3 Stunden. Und dachten noch, oh mein Gott, hoffentlich haben wir gleich was zum Präsentieren, weil irgendein Slide musste schon noch auflegen. Und dann haben wir das eben peu à peu sozusagen die Karte gelüftet und auch so bearbeitet und haben auch fair gesagt, wie wir das quasi, also wir haben die Stadt letztendlich in Quadrate unterteilt und haben das dann uns sukzessive sozusagen angeschaut und dann auch sukzessive Quadrant sozusagen veröffentlicht und da den Dialog sozusagen fortlaufend, deswegen also nicht eine Riesenveranstaltung und dann wir sehen uns in 10 Jahren, sondern eine Auftaktveranstaltung und hey, Sie haben übrigens die Möglichkeit, Samstag Altstadtmarkt, wollen wir darüber auch quatschen, kommen Sie bitte zu unserem Stand.
Denn
okay, Sie sehen uns wieder bei den Klimatagen und wir sehen uns dort und dann ganz niedrigschwellig viele kleine Angebote, wo wir individuell reden können und dann treffen wir uns wieder im großen Plenum und dort kommen wir wieder zusammen, dann gehen wieder viele Angebote los, dann treffen wir uns wieder im Plenum, das ist so ein bisschen interaktiv letztendlich dann auch begleitet, wie wir da arbeiten, ja, und das auch dann eben kommunikativ begleitet, eben durch die Stadt Klimaschutzmanagement. Das lief eigentlich sehr gut, weil jeder immer wusste, ich muss jetzt heute auch nicht fallabschließend die Fragen klären. Ich habe immer das Gefühl, wenn du so Bürgerveranstaltungen machst und du hast so das Gefühl, jetzt ist da einmal eingeladen, one chance, und entweder stellst du jetzt kluge Fragen und alles und dann kommst du mit so einem Riesenpaper,
vergisst
da deine Fragen und danach sind die Leute von der Verwaltung irgendwie verschwunden, dann werden Leute auch oder werden Bürger, das kennt man vielleicht von sich, dann vielleicht unruhig. Und wenn du sagst, hey, wir bleiben hier für immer und du kannst auch nächste Woche kommen und da siehst du uns wieder da und da im Brauhaus und hier dort, dann bauscht sich das nicht so auf und dann kriegst du auch nicht so viele Fragen da auf einmal und dann wird dein Stand auch nicht so überlagert, weil die sagen, okay, heute regnet es, wir kommen heute nicht, wir kommen nächste Woche.
Ich habe auch so subjektiv zumindest das Gefühl, dass in dem Moment, wo man Klarheit hat, logisch müssen wir alle irgendwie investieren und du kommst eh nicht drum rum. Ja? Bleibst du bei Gas, wird das Gas teurer, ist die Kohle weg. Ja? Bleibst du bei Öl, wird das Öl teurer, ist die Kohle weg. Aber das ist dann eher konsumtiv, ja, und nicht investiv. Und insofern ist es besser, wenn man in irgendwas Neues investiert. Aber da gibt es ja dann auch die Entscheidungen zu treffen. Ja? Kaufe ich eine Wärmepumpe, bin ich halt irgendwie 30, 40, 50.000 Euro los, je nachdem, wie groß mein Haus ist, das ich zu beheizen habe. Und bei einem Fernwärmeanschluss, da kenne ich jetzt tatsächlich gar nicht die Preise, aber da muss ich halt auch Geld investieren und muss mich ja binden, auch für eine sehr lange Zeit. Und wenn schon klar ist, was bei mir geht, dann fällt unter Umständen auch eine Sache weg. Ja? Ich muss mich mit Fernwärme nicht beschäftigen, wenn ich weiß, die kommt nicht zu mir.
Ja, genau. Also das Thema Ausschluss. Damit arbeite ich super gerne, dass ich sage, okay, wir brauchen uns jetzt hier darüber ein nice Thema, aber es ist für dich keins. So, von daher bitte nochmal die verbleibenden Sachen durchdenken. Das habe ich Erfahrung gemacht, dass es wirklich auch hilft, wenn man mit Menschen interagiert und den Entscheidungsbaum quasi nicht jetzt künstlich verengt, aber vielleicht realistisch aufzeigt, was sind echte Opportunities und was es hätte, wäre, wenn.
Und eine Frage noch zum Thema Wärmepumpe selbst. Also natürlich könnt ihr davon profitieren, wenn viele Wärmepumpen da sind, indem ihr mehr Energie verkauft. Das wird ja aber, weiß Gott nicht, das Gasgeschäft aufwiegen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, ich kenne die Antwort, aber arbeitet ihr irgendwie dann mit dem lokalen Handwerk zusammen, damit dann irgendwie gezielter Wärmepumpen irgendwo reinkommen oder so? Oder ist das, ihr macht es nicht?
Nee, wir machen es tatsächlich nicht, weil ich davon überzeugt bin, wir bringen da keinen Mehrwert. Also ich glaube, es geht durch uns nicht schneller, weil dann könntest du ja nochmal sagen, okay, das könnte so ein bisschen Ansporn sein. Es geht durch uns dadurch nicht technisch besser. Im Zweifel machen wir das dann einfach nur teurer, ne? Weil die Stunden, die Sebastian da damit verbringt, ja irgendwo am Schluss eingepreist werden würden. Ne? Machen wir uns auch nichts vor. Und das heißt, ich glaube, dass wir, und das mag bei anderen Stadtwerken anders sein, weiß nicht, wie die es dann machen, aber wir hier bei uns in unserer Struktur da keinen Mehrwert bieten. Solange es noch das Örtliche gibt und da jeder selber drin blättern kann, braucht keiner über uns Telefonzentrale spielen.
Ja.
Okay. Und Sebastian, vielleicht mal gefragt, welcher Stand hat jetzt die kommunale Wärmeplanung? Ist es jetzt 50%, 100% oder hast du schon gesagt, ist sie fertig? Weil ich wollte jetzt mal gucken, ist das jetzt, wann müsst ihr das eigentlich abgeben oder wann ist das, will Julia auch wissen, wann das jetzt endet?
Genau, frage ich mich auch.
Also nagel mich bitte nicht genau aufs Datum fest, was wann wir maximal abgeben dürfen. Ich hatte im Kopf Ende 2026 müssen wir spätestens abgeben, aber ich kann soweit sagen, die Erstkorrektur ist bei der Stadt durch. Mhm. Wir kamen auch jetzt schon wieder zurück und mein Chef kam auch gestern extra doch mal für einen Urlaubstag, wo er gerade Urlaub hat, zurück. Und wir haben das Ding dann noch mal fertig gemacht und jetzt nochmal zur Stadt wieder zurückgegeben. Das heißt, wir sind aktuell in der Zweitkorrektur. Ich sag mal, wir sind ungefähr bei 99%.
Aber ich ergänze nochmal, gell? Also wir sind ja eine mittelgroße Stadt, das heißt, bei uns gilt ja die kommunale Wärmeplanungspflicht gesetzlich bis 2028, also rein theoretisch. 28. Genau, also von daher, wir halten das beim Jens hoch, der denkt, das wäre ein bisschen für sich, zurückzuschreiben. Aber gesetzlich ist es so, dass sozusagen durch die Kommune gezeichnet sozusagen muss es bis 28 werden. Technisch, und so ist es, wir sind da bei 99%, wir sind durch, wir machen heute schon die Bürgerinformationsveranstaltung und jetzt ist ja nur noch die Frage sozusagen, will und wann will das Parlament sich damit beschäftigen, aber wir sind ja schon in der Öffentlichkeit. Also von daher haben wir da ein bisschen anderen Weg gewählt, als der Gesetzgeber vielleicht in seinem Fahrplan da vorgesehen hat. Wir halten uns trotzdem an die Leitfäden, wie das sozusagen zu arbeiten ist. Und das ist jetzt endlich der, von wo Sebastian jetzt gesprochen hat, der Bericht, also der ergänzende Bericht zur Karte letztendlich, weil wir das Ganze natürlich auch nochmal verschriftlichten. Den wollen wir jetzt in den nächsten Monaten fertigstellen.
Jetzt sagen ja viele, das kostet aber auch schon viel Geld. Also ihr habt jetzt das Stromnetz zurückgekauft, klar. Aber auch die Transformation, was ihr jetzt neu macht, das ist ja ein Investitionsbetrag, der dahinter steht, oder?
Hast du recht.
Und wie groß ist der bei euch?
Ah ja, ich könnte jetzt so irgendwelche Millionen da um die Ecke
schmeißen. Okay, also groß?
Ja, ist groß, groß, groß.
Und wo kommt das Geld diesmal her? Ist da immer noch die Schatulle so voll? Erstmal für diesen Umbau. Und die zweite Frage danach, verdient ihr dann genauso viel Geld wie früher oder ist das dann auch danach weniger bei euch?
Genau, und das war, was wir kurz besprochen haben, eben von der Strategie. Also wir würden uns nicht von Geschäftsfeldern trennen, wenn die Not nicht eben da gewesen ist. Das heißt, wir entlasten ja letztendlich aktuell auch die Bilanz, um das Geld dann eben umzuschiften und den Umbau im Stromnetz beispielsweise zu finanzieren.
Okay, das wird das schon ausgleichen, dann, wenn ihr fertig seid.
Das letztendlich, so ist die Strategie.
Okay. Und
der Plan ist, dass wir am Ende immer 0 auf 0, also so viele Einnahmen generieren, dass wir die Ausgaben, die wir haben, zahlen können. Das ist das Ziel.
Und der Invest jetzt für diesen Umbau? Das ist ja nochmal das andere.
Ja. Genau, also das Thema Finanzierung der Energiewende. Wir beschäftigen uns natürlich auch mit dem Thema Anleihen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Banken. Es ist aber auch so, dass du als kleines Stadtwerk oder mittelgroßes Stadtwerk da natürlich schon noch heute deine Hausbanken bemühst und hier da auch eine ganz gute Finanzierungsvoraussetzung haben und dann eben gerade in verlässliche technische Infrastruktur langlebig vor Ort halt umso mehr in, sage ich mal, EDL-Themen wahrscheinlich schwieriger, sage ich mal, ne?
Man darf ja auch nicht vergessen, dass es ja noch Förderungen gibt für die ganzen Sachen. Also die BW-Förderung ist ja noch aktiv, die uns ja auch da große Last abnehmen kann. Aber wir, Tatsache bei den Stadtwerken, wir rechnen auch so, dass wir das Werbenetz gut betreiben können, wenn uns die Förderung verweigert worden wäre. Das bedeutet, wenn wir die Förderung kriegen, wird es günstiger. Wenn wir sie nicht kriegen, ist es immer noch bezahlbar für die Leute. Aber wir sind nicht drauf angewiesen quasi.
Okay, und wie ist das in euren Nachbarstädten, Nachbarkommunen? Ist das ein gleiches Bild eigentlich oder wie?
Also da musst du so ein bisschen trennen. Wir haben ja zwei Richtungen sozusagen. Die eine Richtung ist 10 Kilometer von Frankfurt entfernt. Mhm. Da gibt es ja einen sehr großen Versorger und mit einem auch großen Fernwärmenetz in der städtischen Infrastruktur Frankfurt. Das ist das eine Bild. Und dann sozusagen kommst du in Taunus. Und es gibt ja nur zwei Stadtwerke im Hochtaunus-Kreis. Also bei uns im Kreis gibt es nur zwei Stadtwerke. Das sind wir und in der Nachbarkommune. Und da wird es dann sehr klein. Ne? Da sind dann teilweise Kommunen mit 10.000 Einwohner, 5.000 Einwohner, 25.000 Einwohner. Und da ist das Bild dann halt gänzlich anders. Deswegen hatte ich gesagt, wir sind so genau auf der Grenze, irgendwie 10 Kilometer von der Riesengroßstadt entfernt und dann wird es extrem ländlich sozusagen. Also das ist so ein ganz lustiges Bild, was du dir vor Ort vorstellen kannst und demnach sind auch die Gegebenheiten natürlich vor Ort komplett unterschiedlich. Genau, wir haben uns, also bin ich bis das Einzige, wo ich echt traurig drum bin, wir haben uns auf kommunale Wärmeplanung dann auch der anderen Kommunen natürlich beworben, weil wir gesagt haben, hey, das Know-how haben wir jetzt einmal und warum wir jetzt denen nicht helfen, so, also echt aus dem coolen Gedanken heraus. Also eigentlich wollten wir wirklich mehr Unterstützung und haben gesagt, wir finden es besser, wenn, und die haben sich jetzt durchweg für Beratungshäuser entschieden. Mhm. War ich ein bisschen, weiß ich auch nicht, was ich dafür halten soll.
Ist halt so traurig.
Deswegen, da kam auch mein Post her, von wegen jetzt ein geiler Fancy-Bericht für die Verwaltung. Und dann, was machst du eigentlich damit? Das war so ein bisschen, um ehrlich zu sein, aus der Emotion heraus, weil ich gesagt habe, so richtig verstehen kann ich es nicht. Weil klar, kannst du machen und keine Ahnung, vielleicht sind die dann auch 100 Euro billiger, aber wie geht es dann weiter so? Also kannst du knicken, lochen, heften, abheften und dann, was dann? Den Plan alleine, damit kriegst du jetzt keine Heizung.
Ja. Mhm. Matti, was meinst du? Immer wenn ich mit der Julia spreche, denke ich, mit wem sprechen wir denn sonst? Warum ist das da immer so besonders? Weil ich versuche immer rauszufinden, ist das da irgendwas Besonderes? Natürlich liegt auch viel da in dir, Julia, wahrscheinlich, aber deiner positiven Art. Aber es ist einfach kontrastär zu allem, was ich sonst so höre. Und
ja, aber mein Slogan immer, du kannst Verwaltung nicht besser motzen. Ne? Du kannst nur besser machen. Entweder legst du los oder lässt sein. das ist so mein Führungsstil. Und du musst da irgendwie anpacken und durch. Und wie der Sebastian es gesagt hat, und ich finde die Rampe richtig cool, weil also du fängst an, hast keinen Plan vom Thema, sitzt ein Jahr später da und hast es irgendwie selber gemacht. Hey, wie geil ist das denn?
Genau, und alle anderen sagen immer, keine Leute, keine Kohle, weder für Transformation, danach sind wir auch pleite.
Aber ich glaube, ist ja auch nur jetzt so mein Gefühl, ne? Ihr habt halt eine saubere SWOT gemacht für euch, ne? Ihr wisst halt genau, was ihr könnt, wo ihr eure Chancen und Risiken habt und auch eben eure Stärken und Schwächen. Von den Schwächen und Stärken hast du ja auch gerade viel erzählt. Und ich kann mir vorstellen, da will ich jetzt gar nicht, jedes Stadtwerk hat irgendwie andere Gegebenheiten. Der eine ist mehr ländlich, der andere mehr in der Stadt, dann gibt's irgendwie reichere und ärmere Gegenden und so weiter. Insofern kann man das sicherlich nicht pauschal für alle beantworten, aber ich kann mir schon auch gut vorstellen, dass ein gut Stück Politik eine Rolle spielt, was man auch für geschäftliche Entscheidungen trifft. Und dann kann es eben sein, dass ich vielleicht doch an den Stellen weitermache, wohl wissend, dass es ein schwerer Weg ist und der vielleicht auch in den Erlösen nicht das einhalten wird, was sich andere davon versprechen.
Genau. Und mit Politik, alle schimpfen, das ist ja auch so ein bisschen en vogue, alle schimpfen ja über Politik, egal wie rum du das machst, was du machst. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn du vom Fach kommst und wenn du dich ehrlich machst, und das ist Punkt Nummer eins, so erst musst du dich ein bisschen auskennen über das, was du erzählst, dann musst du dich ehrlich machen. Und wenn du dann in eine offene und transparente Kommunikation gehst und wenn du das, was du sagst, dann auch später irgendwie dafür gehst und stehst und wenn du das im besten Fall noch liebst, habe ich die persönliche Erfahrung gemacht, triffst du selten auf Leute, die dann sagen, nee, also machen wir jetzt bitte ganz anders. Also wirklich nicht. Dann rufst du dir halt zweimal an und erzählst zweimal dieselbe Story. Und dann sagen die auch, warum denn nicht? Also wenn du Leuten und so die Erfahrung, ich habe ein ganz positives Menschenbild, wenn du mit Menschen so redest auf Augenhöhe, denen das gut erklärbar rüberbringst, was du da willst, und du gute Fachargumente, du musst aus der Sache rauskommen, du musst die Sache verstehen und musst dann die Sache gut erklären. Und dann gibt es immer noch vielleicht eine andere Meinung und die musst du auch zulassen und dann kannst du nochmal drüber nachdenken. Und deswegen, wie du es eben gesagt hast, du musst auch sagen, was du nicht kannst, und dann musst du auch Fehler offenlegen. Dann musst du auch sagen, nee, gehört auch zum Teil der Ehrlichkeit, kann ich überhaupt nicht, habe ich gar keinen Peil von. Und wenn du das so sagst und dann sagst du aber im Gegenzug, kann ich aber ABCD, dann, und so haben wir ein ganz konstruktives Miteinander, also ich dann vor allem im Aufsichtsrat, das ist ja dann die Politik, sage ich mal, das sind ja auch nur Menschen und die sind ja vor Ort und die sind ja greifbar und die wollen, und das sage ich dir, alle wollen da das Beste vor Ort. Und dann musst du halt so ein bisschen sagen, was ist denn das Beste? Und das musst du rausarbeiten.
Aber es sind aber auch eben halt oft Amateure, die im Aufsichtsrat sitzen. Den musst du halt aber auch mit den richtigen...
Nicht Amateure, aber Laien. Fachliche Laien.
Und das ja, ist fachliche Laien.
Genau, das sind keine Amateure, aber das sind fachliche Laien. Und ich finde, das ist doch gut so. Das ist doch unser bürgerliches Engagement. Und das ist doch, worauf die Demokratie fußt. Und du musst doch dann eingestehen, ich mache das ja hauptberuflich. Ich mache das hauptberuflich und die bezahlen mich dafür, dass ich das da auf die Kette kriege. Ja, und die nehmen Kohle in die Hand und die erwarten, dass ich verdammt nochmal meinen Job mache. Dann finde ich, es ist eine gute Erwartungshaltung zu sagen, nee, und die hat uns das hier zu erklären. So. Und das liebe ich und mache ich.
Wir hatten ja am Anfang auch das Thema mit Gießen und jetzt habe ich die Abkürzung vergessen.
ITE.
Genau. Das ist ja eben halt auch eine Kooperation zwischen vielen über das Thema Werkstudent. Ich glaube auch, dass es eben viele Bereiche gibt, wo so ein Stadtwerk durchaus sagen kann, das ist etwas, das würde ich gerne entwickeln. Ich glaube, dass das auch eine Zukunft hat, aber ich habe eben, Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht die ausreichenden Kompetenzen dafür, aber das Nachbarstadtwerk hat das oder zwei Städte weiter hat das. Wie stehst du zu solchen Kooperationen, dass man sagt, okay, ich muss sagen, das kann ich nicht, aber wenn wir kooperieren, dann können wir gegenseitig, weiß nicht, ich kann gut Wärmeplanung und du kannst gut irgendwas anderes, was ich brauche.
Die wollen die ja nicht, die Julia. Die hat es ja versucht.
Ich habe es ja versucht. Ich werde immer ausgeschlossen. Nee, so ist es nicht. So ist es nicht. Also manche mögen mich auch. Und genau. Manche mögen mich. Und nein, tatsächlich, das Kooperation ist ja neuer Wettbewerb, ist ja so ein Bullshit-Bingo-Satz. Aber tatsächlich ist das ja so. Das meine ich ja. Wenn du dich ehrlich machst und sagst, das kann ich nicht, dann bist du ja nicht mehr eitel. Ne? Das ist ja das Tolle. Ich glaube, dieses Thema Eitelkeit, also wenn ich was nicht bin, dann ist eitel. Und dann sozusagen kann man sagen, hey, ich kann das gar nicht. Und dann checke ich schon, wer was kann. Und dann ziehst du dir die Leute bei. Und dann machst du genau das. Kooperationen zum Beispiel mit Stadtwerke Gießen, operativ in der Wärme machen wir es schon. Wir haben heute heute ein Netz, wo wir quasi die Netzinfrastruktur, also die Leitung, die PE-Rohre, weil das können wir halt betreiben, und die machen die Wärmezentrale, weil die Wärmezentrale, das können wir nicht, weißt du, da hast du keine Leitwarte, das fängt ja mit so banalen Themen an, wer guckt da drauf, dann brauchst du ja die 24-Stunden-Leitwarte, das ist alles Sachen, das haben wir nicht, das macht halt auch richtig, richtig Sinn, das irgendwie auf eine Leitwarte zu packen, und das können die tausendmal besser, und die können das Ding bauen, die können das Ding betreiben, also die Wärmezentrale, und was sie eben nicht vor Ort machen, deswegen hatte ich das gesagt, technische Infrastruktur, Leitung, also Tiefbau, die Leitung da reinwerfen, die Leitung betreiben, dazu gucken, dass die ganz ist, das ist zum Beispiel das, was wir mega gut können und vor Ort auch günstiger und besser können, schneller können. Von daher, da sind wir schon tatsächlich in faktischen Kooperationen und gelebten Kooperationen, und so gehen wir auch künftig alle Projekte an, also so dieses Thema, du machst da von A bis Z da alles selber, dass ich glaube, die Zeiten sind vorbei, spätestens, wenn man das Thema Fachkräftemangel dann mal anspricht. Ja, und ich glaube schon, dass dieses Thema Spezialisierung da eine Rolle spielt. Und was war, und dann komme ich nochmal mit meinem Bad. Ich liebe es. Bisschen Werbung fürs Taunabad, wenn ihr mal in der Region seid. Dann sehen wir uns da. Mach mal, da
sind wir. Wir machen den nächsten Sit-Offside, machen wir das nächste Mal im
Es gibt keine geilere Location. Es gibt keine geilere Location, sage ich euch. Da haben wir digital einen Pommesautomat.
Hätten wir das Catering auch erledigt, Timo?
Ja, genau. Gerne, ich lade euch ein. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wir bilden da zum Beispiel für umliegende Bäder, wir haben jetzt eine Ausbildungskooperation, und es gibt ja viele Kommunen, die haben nur ein Freibad. Das heißt, was machst du dann mit den Bäderfahrergestellten im Winter? Der steht dann ja nicht am leeren Becken, sondern der kommt da jetzt zum Beispiel aktuell zu uns im Winter. Und dann geht er im Sommer wieder in seine Kommune und steht da, weil das ist ein Mangelberuf, und das macht auf alle Fälle Sinn, da zu kooperieren. Ja, so, und das sind so Beispiele, sage ich mal, wenn du da uneitel bist und sagst, hey, wie kriegen wir das gelöst und wie kriegen wir es hin und wer hat welche Kompetenzen oder welche Infrastruktur, dann das nutzen, und so machen wir auch das in kleinerem Maßstab, ja.
Ja, cool. Und merkst du jetzt so, ich weiß gar nicht, wie lange bist du jetzt in Oberursel?
4,5 Jahre.
4,5 Jahre in Amt und Würden. Okay, also der zweite 5-Jahres-Plan, der da vor dir liegt. Merkst du, dass sich Dinge schon beschleunigen jetzt? Du hast ja angefangen, du hast ja eine wahnsinnige Energie und stehst zu deinem Thema. Also ich merke, dass du stark auch fokussiert bist. Das kann ja am Anfang vielleicht die ein oder andere Grauschläfe etwas, wie soll ich sagen, etwas
verschrecken. Es gab da Entscheidungen am Anfang von der Julia, hat sie mir mal ganz geheim erzählt. Da haben nicht alle sich gefreut. Ja.
Tatsächlich. Nee. Merkst du so im Vergleich zu vor 4,5 Jahren, dass Dinge jetzt leichter laufen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle? Du weißt ja, das Bild von dem Auto, das man mal so anschiebt, ja, am Anfang ist es sauschwer und irgendwann fängt das Ding aber an zu rollen. Merkst du, dass da schon Mechanismen funktionieren, wie du sie dir vorstellst?
Da müsstest du jetzt ja so eine Mitarbeiterumfrage machen.
Ja. Sebastian,
da müsste Sebastian vielleicht Insights erzählen. Kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Also es ist so, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder du adaptierst dich an ein System. Ich bin nicht ruhiger geworden. Das vorneweg. Von daher, das hat irgendwie nicht geklappt. Und von daher glaube ich schon, dass wenn die Leute sich dann bewusst entscheiden, da mitzugehen, also die haben jetzt, macht schon Sinn, irgendwie dann mit mir mitzugehen, oder? Also so.
Entweder man geht mit der Zeit oder man geht
Genau, Sebastian kennt die Zeit davor nicht, auch schwierig, ne?
Aber Sebastian, du bist auch, ich wollte gerade sagen, du bist auch auf Linie, nee, aber das hört sich negativ an, ich meine das gar nicht so. Also die,
was soll er jetzt dazu sagen?
Naja, stimmt, das stimmt schon, ja, das ist eine doofe Frage, das stimmt. Nee, aber ich finde es immer geil, wenn man eine Vision jemand, sieht und eine Idee sieht und so,
da
finde ich.
Aber das Thema, und auch da sage ich mal, wie vorhin das Thema technologische Transformation, dass dazu Kosten gehören, ist natürlich das Thema kulturelle Transformation, ist ja jetzt auch kein Ponyhof. Das klingt immer so geil und ja, das wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, jeder findet das jetzt super geil und klatscht da, wenn ich morgens auf den Hof fahre. Bestimmt ist das nicht der Fall. Aber wir machen trotzdem so weiter, oder?
Bei uns ist das so, Timo, ne? Bei uns wird Applaus. Ja,
die klatschen immer alle.
Cool, aber bei mir nicht. Ja,
aber wir sind natürlich auch im Homeoffice. Dann
beim Homeoffice, die kriegen keine Frühstücksbrötchen, wenn die nicht klatschen. Die.
Sehr gut, also bei mir nicht. Aber ich glaube tatsächlich, und ich muss mal an der Fluktuation festmachen, ist anscheinend nicht so schlecht bei uns, ja?
Ich kann dazu ganz gut schnell was sagen. Also ich bin sehr überzeugt, tatsächlich, wie Frau Anthony oder Julia da vorgeht, weil wir haben Tatsache bei uns, wir wollen jetzt Fernwärmenetze aufbauen, natürlich die 100% erneuerbaren Energien gespeist werden. Wir haben nicht diese Herangehensweise mehr, wir gehen jetzt nicht mit Sicherheit, wir bauen jetzt noch einen Gaskessel hin, um einfach auf Nummer sicher zu gehen, sondern nein, wir sagen, gehen 100% rein, wir gehen jetzt nur noch erneuerbar. Und Tatsache ist es natürlich dann nicht einfach, Beispiele für solche Gebiete zu finden, weil diese Gebiete existieren noch nicht. Die werden jetzt alle gerade gebaut. Also Frankfurt hat gerade große Projekte, haben wir auch viel mit Firmen gesprochen, die halt da jetzt gerade 700 kW Wärmepumpen reinknallen für ein neues Mehrfamilienhäusergebiet quasi. Und das ist halt genau jetzt dieser Schritt, wo wir jetzt auch reingehen. Wir haben jetzt keine Beispiele, wir sind jetzt ein bisschen quasi, wir schießen ins Blaue rein und dann suchen wir natürlich Firmen, die jetzt gerade auch ins Blaue gehen. Also das gibt es jetzt noch nicht. Also jetzt ist die Umsetzung, man weiß nicht, wie so eine Großwärmepumpe in 10 Jahren aussieht, ob die noch genauso gut läuft wie am Anfang oder ob die dann nur noch, keine Ahnung, mit 20% ihrer Leistung läuft, weil die zu viel getaktet ist über die Zeit. Genau. Das ist eine spannende Dinge in der Herangehensweise und da ist es natürlich der Ehrgeiz hoch, da mitzuziehen und da nicht zu enttäuschen.
Ja. Ja, cool. Wo guckt ihr so auf den nächsten Meilenstein? Haben wir das schon gehabt? Wiederholen wir uns da? Oder habt ihr so mit so, ich sag mal, ich gucke gerade auf die Uhr, irgendwie so 1,5 Stunden wir sind wir jetzt am Reden. Ja, aber das ist auch okay. Manchmal muss erstmal alles gesagt sein hier. Genau, was ist so dein nächster Meilenstein, Sebastian? Wo sagst du so, das ist das Ding, da habe ich richtig Bock drauf. Das ist so die nächste große Tür, durch die wir gehen.
Wo ich drauf wirklich Bock habe, ist tatsächlich genau über das, was ich gerade gesagt habe, über das neue Netz. Also wir planen gerade ein Netz im regen Austausch. Es geht um 26 Mehrfamilienhäuser, die wir alle mit erneuerbarer Wärme versorgen wollen, mit einem neuen Fernwärmenetz. Da liegt noch nichts. Das soll dann nur dafür gebaut werden. Wir haben jetzt die Auftragsbestätigung bekommen. Und das heißt, es ist jetzt quasi im Rollen. Also jetzt geht's los. Jetzt wird erstmal geplant und dann wird gesehen, wie es weiterläuft. Und das ist jetzt gerade der Ehrgeiz da.
Ja, geil. Ja. Super, Julia. Du wirst das wahrscheinlich unterschreiben, aber gibt es bei dir noch irgendeinen anderen Punkt, wo du sagst, das ist das nächste große Ding?
Das in der Wärmeplanung sind wir schon die großen Dinger und dann finde ich immer Leute mitnehmen, Leute mitnehmen, Leute mitnehmen. Das heißt natürlich, das ist ja mein Home-Turf, Kommunikation, da sozusagen wirklich transparent bleiben, ehrlich bleiben und im Dialog und Austausch bleiben, um dann auch am Puls der Zeit zu sein. Weil wenn du nicht kommunizierst, überrollt dich das ja hinten rum. Ne? Das heißt, da wirklich den Austausch zu suchen und mein Anspruch ist immer, morgen will ich ein bisschen besser sein als heute.
Ja. So, und jetzt ist der Take und jetzt machen wir einfach Schluss.
Timo, ich wollte auch noch rumkarlauern. Ich wollte sagen, wo Julia sagt, Leute mitnehmen, Leute mitnehmen, Leute mitnehmen. Da wollte ich gerade sagen, hättest du mal doch den ÖPNV behalten, wenn du so viele Leute
Das können wir uns nicht leisten.
Stimmt. Alles klar. Ja, prima. War ein tolles Gespräch. Super geil.
Mhm. Ja, Matti, dann mach doch den Abbinder hier, wenn das so toll ist.
Ich mach den Abbinder. Heute waren zu Gast Julia Antoni und Sebastian Heinrich aus Oberursel im Knietief in der Wärmeplanung und Wärmeumsetzung. Ganz besonderen Stadtwerk. Und ja, ich habe mich sehr gefreut. Ja. Toll, Timo, dass du das eingetütet hast hier mit Julia. Und exzellentes Gespräch. Ich freue mich sehr. Und ich würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Wir haben ja am 28. und 29. Januar 2026 den Super Impact Day in Lübeck. Und ich weiß, Julia, du bist ja schon mal irgendwann auf dem Weg irgendwie stecken geblieben und irgendwie wegen Bahn oder was auch immer da war. Aber vielleicht schafft ihr es ja dann doch nochmal nach Lübeck und bringt vielleicht ein Thema mit, irgendwie eine kleine Wärmepumpe und dann, oder einen kleinen Fernwärme, ein Stück Fernwärmerohr. Und dann haben wir vielleicht ein bisschen was live auf der Bühne von euch.
Danke für die Einladung, danke fürs Zuhören und falls ihr jetzt Bock habt, bei uns mitzumachen, dann
sehr gut.
Ja, natürlich.
Cool. Okay. Ja, genau.
Vielen Dank auch von mir.